Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Unkonzentriert, impulsiv, hyperaktiv und das regelmäßig und über lange Zeit hinweg und weit über das übliche Maß hinaus. Das könnte ADHS sein. Also, ja, 5% der Kinder sind davon betroffen in Deutschland, auch viele Erwachsene. Wie kann man ADHS wirklich erkennen und wie kann man helfen bei dieser Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung? Die Abkürzung ADHS. Es gibt ja viele Mythen und viele Diskussionen darum und ich glaube, das ist eines von diesen Phänomenen, wo sehr viele Menschen auch eine Haltung und eine Meinung dazu haben. Wir wollen von Ihnen aber wissen, wenn Sie selber Erfahrung damit haben, entweder in Ihrem Umfeld oder Sie selbst betroffen sind, dann erzählen Sie uns davon. Und auch das soll uns alles beschäftigen, natürlich, wie man damit auch ärztlich umgeht, wie man aber auch Erfahrungen sammelt, vielleicht auch in der Familie, auch im Umfeld damit umgeht. Und das wollen wir in diesen 2 Stunden etwas genauer wissen. Und wie gesagt, erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen und auch Fragen, vielleicht die Sie haben, was man tun kann, was man tun sollte. Rufen Sie uns an 0800-2254-2254, 0800-2254-2254. Oder schreiben Sie uns gerne gespräch@deutschlandfunkkultur.de. ADHS, richtig erkennen. Und auch behandeln oder auch einfach damit umgehen, es einbauen in den Alltag. Welche Herausforderungen gibt es da? Wir haben natürlich uns Expertinnen eingeladen. Ursula Frühe ist Mutter 2 Söhne, die ADHS haben und hat ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben mit dem Titel Neutronengewitter und ist jetzt mit uns verbunden in einem Studio in Augsburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Alexandra Philipsen, sie ist Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik in Bonn. Und ausgewiesene Experten, gerade für ADHS bei Erwachsenen. Auch einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Im Studio, in unserem Studio in Köln. Ursula Frühe, beginnen wir erstmal vielleicht mit Ihnen, denn Sie machen diese Erfahrung, haben diese Erfahrung gemacht in der Familie. Das ist ja immer eine große Herausforderung, Kinder und Jugendliche mit ADHS in der Familie, für die Eltern, für das Umfeld. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Sie haben 2 Söhne, die betroffen sind. Wie hat das Ihre Familie geprägt?
Ja, es hat und natürlich die Familie sehr geprägt, weil wir sind sozusagen von Anfang an, von Start an natürlich als Eltern herausgefordert, auf diese besondere Reizoffenheit unserer Kinder zu reagieren. Denn sie bringen das mit. Also sie sind retrospektiv, kann man das dann sich als Puzzle zusammenbauen. Sie sind oft von Geburt an besonders empfindsam, brauchen vielleicht noch mehr Zuwendung, noch mehr Ruhe als andere Babys. Und insofern sind wir sehr beschäftigt, auf die doch besonderen Bedürfnisse unserer Kinder einzugehen.
Wie genau tun Sie das? Ich meine, da gibt es ja, ich kann mir vorstellen, viele Höhen und Tiefen. Was sind so, nehmen wir doch mal mit den Höhen. Ich meine, es gibt ja auch mit ADHS-Kindern natürlich auch ganz besondere Momente, die vielleicht sogar sowas wie Spaß machen können, oder?
Absolut, natürlich. Also das ist überhaupt vielleicht eines der wichtigsten Dinge, wenn man mit ADHS umgeht, dass es keine Eindeutigkeit gibt. Es ist unglaublich ambivalent. Ja, also sie sind manchmal natürlich in der Begleitung vielleicht ein bisschen anstrengender als andere aufgrund ihrer Impulsivität, ihrer unfassbaren Spontaneität. Aber also es stimmt schon, was in letzter Zeit auch so vermehrt kursiert, dass sie auch eben oft unglaublich kreativ, witzig, und spannende Einfälle haben. Und das macht das Leben natürlich auch unglaublich abwechslungsreich. Ja, also von daher Stärken und ja, das Defizit in der Diagnose hat natürlich auch seine Berechtigung. Da geht es mehr dann um großes Thema Schule. Da werden wir sicher noch dazu kommen.
Schule, also das hört sich so raus, als sei das Problem vor allem sozialer Natur, weniger eine medizinische Herausforderung. Alexandra Philipsen?
Ja, vielen Dank. Und vielen Dank auch Frau Frühe für Ihre Schilderungen. Natürlich ist es auch ein medizinisches Problem, sonst wäre ich als Ärztin und Psychiaterin heute ja gar nicht zugeschaltet. Und wir werden ja noch darüber sprechen, dass ADHS per se einerseits, und es ist ja gesagt worden, mit extrem viel positiven Seiten einhergehen kann. Und das ist wirklich toll und macht das Leben dann auch lebenswert. mit Menschen mit ADS, aber auf der anderen Seite eben auch mit medizinischen Problemen einhergehen kann. Und die Grundlage der ADHS ist ja, kommen wir darauf zu sprechen, sicherlich eine bestimmte neurobiologische Konstellation, auf die dann das Umfeld auch reagiert. Und durchaus auch mit negativen Konsequenzen verbunden, psychosozial wie auch medizinisch.
Was ist das für eine neurobiologische Konstellation? Ich merke gerade, Sie versuchen auch, den Begriff, es ist ja auch durchaus umstritten, den überhaupt dazu verwenden, Krankheit gar nicht zu nutzen, oder?
Ja, also das ist eine gute Frage und gleich am Anfang in medias res. Es ist nach Diagnosekriterien eine Erkrankung oder eine Störung. So, die Begrifflichkeit kann natürlich mitunter auch schwierig sein.
Aber Erkrankung oder Störung?
Beides kann schwierig sein im Umgang. Es ist nach ICD-10 oder ICD-11 wird es als Störung, ADHS, Hyperaktivitätsstörung am Ende. Aber wir haben ja viele Jahre auch dafür gekämpft, sag ich mal, in den medizinischen, psychologischen Fachkreisen, damit das anerkannt wird, damit wir es auch behandeln können, damit Menschen eben, die kommen, auch Behandlung finden. Und insofern ist diese Definition schon okay. Die Frage ist immer, was ich damit verbinde und ob ich damit nämlich übersehe, dass Menschen mit ADHS ja eben nicht nur ihre ADHS sind, sondern das eben haben und das ein Teilaspekt ist. Das habe ich probiert, so ein bisschen zu umschreiben, was Sie natürlich gleich richtig gemerkt haben.
Ja. Und der Umgang, also eigentlich sollte ich dann auch den Begriff behandeln eher vermeiden?
Nein, wir behandeln das natürlich und wir brauchen Diagnosen.
Man will ja vorsichtig auch sein, ne? Es ist ja immer die Gefahr einer Stigmatisierung dabei, ne?
Ja, absolut, absolut. Aber wir brauchen, wenn wir ärztlich oder psychotherapeutisch behandeln, eben erstmal die Feststellung einer Diagnose. Und das ist so vorgesehen und ist ja auch richtig so. Und dann können wir behandeln. Und ich habe auch in das Buch reingelesen von Frau Frühe und sie beschreibt es ja sehr, sehr eindrücklich, dass es natürlich auch echte Herausforderungen gibt und es auch sinnvoll ist, Dinge behandeln zu können zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Ne? Da gibt es natürlich ein Medikament, was, glaube ich, seit Jahrzehnten ja viele Mythen auch mit sich bringt und viel diskutiert wird, auch von Menschen, die es nicht nutzen und auch vielleicht wenig Erfahrung damit haben, nämlich Ritalin. Darüber reden wir sicherlich auch noch, welche verschiedenen auch, vielleicht eher, sage ich mal, technisch-pharmakologischen Möglichkeiten es gibt, da zu helfen. Aber davor stehen natürlich noch viele andere. Vielleicht können wir es kurz nochmal erklären, Alexander Philipsen, was genau denn eigentlich, was Sie gesagt haben, eine neurobiologische Störung, was genau passiert denn da? Was ist da erforscht?
Ja, also es ist so das, was allgemeinhin bekannt ist und was aber sicher jetzt nicht die ganze Erklärung sein wird, ist, dass wir davon ausgehen, dass in bestimmten Schleifensystemen des Gehirns, also im Zusammenspiel verschiedener Gehirnregionen, der Dopaminstoffwechsel, auch Noradrenalinstoffwechsel anders funktioniert oder eben weniger ausgeprägt ist. Also man geht von einem Dopaminmangel in bestimmten Schleifensystemen oder Hirnarealen aus. Daher wirkt ja auch die Medikation mit den Stimulantien sehr, sehr gut. Darunterliegende Mechanismen sind sicher noch mal komplexer. Ja? Aber das ist eben das, was wir verstanden haben mit dem Dopamin.
Und das Diagnostizieren von ADHS, auch das wird uns natürlich noch beschäftigen, wann wirklich eine Diagnose gestellt wird, zu früh, zu spät oder vielleicht auch falsch. All das beschäftigt uns auch. Welche Erfahrungen machen Sie mit auch den Ärzten zum Beispiel? ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitäts, die Störung, ADHS, ich werde im Laufe der Sendung, glaube ich, nicht die gesamte Länge immer wieder aussprechen können, aber es ist das Dominierende. Dadurch gibt es auch noch das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS. Inwieweit ist das noch wichtig, Frau Philipsen?
Ja, wichtig, ja. Also das ist gut. Also jeder Mensch mit ADHS ist natürlich sowieso einzigartig und ADHS ist heterogen, aber die Kernsymptomatik ist eben, man nennt es Unaufmerksamkeit beziehungsweise besser die Aufmerksamkeitsregulationsstörung so oder Problematik. Und es ist eben so, dass ungefähr ein Drittel der Betroffenen weniger diese Hyperaktivität, also diese motorische oder innere Unruhe zeigt oder beschreibt und weniger die Impulsivität, sondern eben vornehmlich mit den Aufmerksamkeitsregulationsproblemen zu kämpfen hat im Alltag. Und wir wissen eben, dass die Symptomatik vor allem maßgeblich verantwortlich ist, dann gerade im Jugend- und Erwachsenenalter auch Probleme zu bekommen mit dem alltäglichen Leben, also mit dem Erreichen von Zielen, die man sich gesetzt hat, ein Studium, eine Ausbildung zu absolvieren. Und insofern ist es natürlich schon sehr relevant und fällt gern mal unter den Tisch, weil eben die Menschen mit ADS alleine auch weniger auffallen und vielleicht auch später erst eine Diagnose erhalten.
ADHS richtig erkennen und behandeln? Schreiben Sie uns auch gerne. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie uns Ihren Namen zum Beispiel über E-Mail nicht unbedingt nennen wollen, das respektieren wir natürlich auch und erwähnen ihn dann nicht. Oder Sie rufen einfach an, so wie es Hinrich Brome tut, aus Zogenitz bei Magdeburg. Das ist wahrscheinlich ein kleiner, sehr schöner Ort. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, das ist richtig.
Ja, kommen Sie ruhig ein bisschen näher ans Telefon.
Ja, ja. Weshalb ich mich jetzt versucht habe, hier einzuklinken, ist, ich bin also seit 30 Jahren als Sozialpädagoge in der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs und habe häufig festgestellt, dass es so eine Pauschaldiagnose gestellt wird, ADHS. Bums, Stempel drauf und damit ist alles erklärt. Und dass diese Diagnose von Psychologen häufig gestellt wird, einfach aufgrund einiger Verhaltensbeobachtungen. Mir hat aber mal ein Spezialist erklärt, dass dazu halt auch eine organische, für die Diagnose auch eine organische Untersuchung gehören würde, die aber in Deutschland durch die Kassen nicht finanziert wird.
Dann reiche ich das mal weiter an Alexandra Philipsen vielleicht am ehesten. Also die Frage der Diagnose, ich glaube, die beschäftigt viele, ADHS.
Richtig. Ja, genau. Vielen Dank für Ihre Frage auch aus der Nähe von Magdeburg. Also wichtig ist, es gibt ja Leitlinien, ne? S3-Leitlinien, die werden im Moment auch überarbeitet. Die sind aber ganz offen einsehbar für jeden, jede. Und da wird auch genau beschrieben, was zu einer ordentlichen Diagnose gehört. Und also die Verhaltensbeobachtung ist ein Teil dessen. Aber natürlich gehört da auch dazu eine Befragung der Eltern. Es gehört dazu, dass körperliche Erkrankungen ausgeschlossen werden. Jetzt bin ich ja Erwachsenenpsychiaterin und ab 18 zuständig. Aber ich sag mal, das Vorgehen der Diagnostik ist schon ein Stück weit vergleichbar, dass man eben wirklich alles ausschließt, was auch zu einer ähnlichen Symptomatik führen kann. Das können Schilddrüsenerkrankungen sein, ne, zum Beispiel im Erwachsenenalter. Das können Schädelhirntraumata gewesen sein. Das kann sehr, sehr vielschichtig sein. Eine Laboruntersuchung gehört dazu. Und bei den Kindern wird mehr als bei den Erwachsenen auch häufig noch eine Diagnostik gemacht bezüglich einer, also Intelligenztestung manchmal, neuropsychologische Testung, wobei die nicht beweisend ist, sondern die Diagnostik der ADHS ist wirklich wie ein Mosaik. Das heißt, es gehört dazu, ordentlich klinisch zu untersuchen und körperliche Erkrankungen oder auch andere psychische Erkrankungen auszuschließen. Ne? Und insofern würde es nicht reichen, allein aufgrund einer Verhaltensbeobachtung.
Hm. Herr Brummer, aber...
Das ist aber die Erfahrung, die ich in der Praxis tatsächlich gemacht habe. Ja, beispielsweise der letzte Junge, den ich hier betreue oder noch betreue, der ist jetzt mittlerweile erwachsen, ist zu mir gekommen mit der Diagnose ADHS. Ist aber tatsächlich polytraumatisiert. Ja, also das wurde bei dieser Diagnose anscheinend seinerzeit nicht ausgeschlossen. Er kam hier war, ich sag mal, tatsächlich zugedröhnt, medikamentös. Und es hat sich halt mittlerweile dann durch auch eine Psychiaterin, mit der ich hier zusammengearbeitet habe und eine Psychologin rausgestellt. Also der eigentliche Grund ist diese Polytraumatisierung.
Sie sprechen jetzt wahrscheinlich von einer psychischen Traumatisierung, ne? Also von, ne?
Ja, richtig.
Genau. Ja, also das ist auch ein Thema, was Sie ansprechen, ist sehr, sehr wichtig, ne? Da kann man jetzt weit ausholen, vielleicht kurz. Die Symptome überlappen zum Teil, also auch wenn jemand schwer traumatisiert ist, im Erwachsenenalter, im Kindesalter, kann jemand natürlich unkonzentriert sein, ne? Das ist klar, wenn man sich dann in diesen lebhaften Wiedererinnerungen verfängt an diese traumatischen Erlebnisse, vielleicht schlecht schläft, weil auch Schlafstörungen dabei sind, dadurch auch unkonzentriert ist, ne? Oder vielleicht auch unruhig. Also da gibt es Überlappungen. Ne? Deswegen wiederhole ich nochmal, die genaue Diagnostik ist eben sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, und das ist genauso wichtig, wissen wir, dass Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit ADHS oder ADS ein höheres Risiko haben, tatsächlich solche traumatisierenden Erfahrungen zu machen. Das ist so, das mag einerseits im Verhalten liegen, ne? Dass die Kinder eben manchmal sehr herausfordernd sind und Menschen dann im Umfeld so reagieren. Ich möchte das überhaupt nicht entschuldigen, ich probiere das zu erklären. Ne? Oder die Neugier Kinder eher in diese Situation bringt, was furchtbar ist. Und das kann eben dann zu einem erhöhten Risiko führen. Und wir wissen außerdem, ist auch wichtig, dass die genetische Konstellation, die polygenetische Konstellation für ADHS, wenn man das hat, auch damit einhergeht, eher diesen traumatischen Ereignissen ausgesetzt zu werden. So, deswegen ist es, also kann das miteinander vorkommen und sollte wirklich nicht übersehen werden, aber natürlich ist es auch eine wichtige Differentialdiagnose.
Ja, die aus meiner Erfahrung heraus häufig, sag ich mal, oberflächlich.
Inwieweit erschwert das Ihre Arbeit, Herr Brumme, wenn die Diagnostik so komplex ist?
Wenn sie so komplex ist, würde das meine Arbeit nicht erschweren. Sondern es würde es eher erleichtern, wenn ich eine klare Diagnostik hätte, die auch, aussagekräftig ist. Mhm. Ja, und bei eben dieser ADHS-Diagnose habe ich häufig feststellen müssen, dass es ganz einfach eine Pauschalerklärung ist, die dann im Vordergrund steht, die auch attraktiv ist, um auch beispielsweise Elternteile zu entlasten. Das habe ich auch schon erlebt. Ja, also mein Kind ist krank. Ich kann da gar nichts dafür.
Vielleicht kann Frau Frühe auch dazu was sagen. Ich finde, das greift ja sehr, das schildert ja auch sehr, welcher Kritik auf die Eltern ausgesetzt sind, wenn diese Diagnosen auch zurechtgestellt werden. Ne? Also das muss man auch nochmal sagen und bedenken. Und ich kann das nur wiederholen. Also ADHS ist ja etwas, was sich über die Lebensspanne in der Regel abbildet. Und deswegen ist es eben sehr, sehr, sehr wichtig, differenzialdiagnostisch sauber zu sein und auch Ausschlussdiagnosen mit zu berücksichtigen. Und aber gleichzeitig, deswegen habe ich das vorhin gesagt, mit der Häufung von traumatischen Erlebnissen bei Menschen mit ADHS, auch Komorbiditäten, wie wir das nennen, also zusätzliche psychische Erkrankungen oder Probleme, auch wirklich sauber zu erfassen.
Ursula Fröh, wie war das bei Ihren beiden Söhnen? Wann und wie wurde ADHS diagnostiziert?
Also eigentlich ist es so ein bisschen die klassische Situation, dass die in Gänsefüßchen Verhaltensauffälligkeiten dann zum Problem werden, wenn sie eintreten in den langen Korridor ihrer Schullaufbahn. Ja? Und es ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil dieser Punkt, dass es manchmal als Label zu leichtfertig und oberflächlich verwendet wird, das ist nicht von der Hand zu weisen und es braucht einen ganz genauen Blick. Und die Frau Professor Philipsen hat es ja schon erwähnt, dadurch, dass wir jetzt nicht Blut abnehmen können und sagen, zacka, das ist es natürlich ein komplexer Blick. Und dieser Blick verändert sich natürlich auch in der Entwicklung des Kindes, was für mich unglaublich prägnant geblieben ist. Und ich glaube, das wird oft vergessen, dass die Kinder eigentlich auch eine Entwicklungsverzögerung haben. Ihr Gehirn reift verlangsamt heran und deswegen werden die auch oft überhaupt nicht altersentsprechend entwickelt, ja. Und dann kommen nämlich diese Zuschreibungen, ja, der ist verpeilt oder der kriegt es nicht auf die Reihe und so weiter. Und dieses, also das weiß man eben, dass sie ja bestimmte Areale im Gehirn einfach mehr Zeit brauchen und vielleicht sich auch nicht ganz so entwickeln wie eben bei anderen. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn sie dann mit 6 in die Schule kommen und sie sind aber vielleicht oft noch gar nicht schulreif, was sich dann aber wirklich erst in dieser Gruppensituation zeigt. In einer Einzelsituation, die werden ja getestet, es gibt ja Vorschuluntersuchungen und das Kind ist kognitiv fit und klar, warum soll denn nicht in die Schule gehen? Und dass die aufgrund ihrer unglaublichen Reizoffenheit, also ich verwende das Wort sehr oft, weil das ist so das, was für mich im Vordergrund steht, dieses ganz unglaubliche, feinsinnige Aufnehmen aller Umweltreize, was eben spätestens in der Schule zu einer Überforderung werden kann oder zwangsläufig auch wird, wenn dieser automatisierte Filter eben fehlt und das Eichhörnchen draußen am Fenster eigentlich viel interessanter ist als das, was vorne die Lehrerin erzählt. Also ich habe es ein bisschen ausgeholt, verzeihen Sie mir. Es ist tatsächlich ganz oft so, ich erlebe das auch in den Schilderungen von anderen Eltern, die ich berate, dass natürlich mit Eintritt in die Schule im Grunde die Probleme beginnen. Und es ist auch tatsächlich nicht nur das böse Schulsystem daran schuld, so einfach ist es nicht, denn die anderen Kinder kommen ja zum Teil sehr gut zurecht. Also das heißt, da muss es dann etwas geben, was es unseren Kindern offensichtlich schwer macht. Und es war bei beiden Kindern eigentlich so, dass Ende der ersten Klasse die Diagnose dann feststand, weil die Verhaltensauffälligkeit in der Schule war da, die Schwierigkeiten waren da, trotz guter bzw. sehr guter Intelligenz. Das ist ja auch so was, was sich leider hartnäckig hält, ne, dass die so ein bisschen doof sind. Also es hat mit Intelligenz, ich sage immer ADHS und IQ sind zwei Paar Schuhe, definitiv.
Nicht nur Intelligenz, auch Kreativität, glaube ich, ne, ist zum Teil ja durchaus besonders ausgeprägt, oder?
Genau. Kindern. Und das ist natürlich unheimlich schade, dass diese Fächer, also Kunst, Musik, Sport, Theater, Tanz, dass die natürlich in unserem Schulsystem als sogenannte Orchideenfächer gelten, ja, die so ein bisschen als Nebenfächer abgetan, nicht so wichtig. Und dabei sind vielleicht genau das die Gebiete, also wo unsere Kinder auch glänzen können, wo sie Stärken haben. Und was so unfassbar wichtig ist, als Kompensation eben für Deutsch, Mathe. Sie haben ja auch auf die, Frau Professor Philipsen hat es ja schon erwähnt, also dass es eben oft Begleitstörungen gibt. Also beide meiner Söhne haben auch eine LRS, also die frühere Legasthenie ist sehr oft dabei, auch Dyskalkulie, das heißt andere Teilleistungsstörungen, die eben insgesamt zu einem Schulfrust und eben auch Schwierigkeiten führen. Und
aber das hat die, wenn ich kurz einhaken darf, ja, hat die Diagnose in dem Moment, als es klar war, hat das was verändert?
Ja, total. Also das Kind hat einen Namen und dann ist es natürlich, und deswegen ist es so unfassbar gut, dass wir mehr und mehr darüber sprechen, dann hängt es natürlich sehr stark davon ab, auf was für ein Verständnis oder was für eine Auffassung von ADHS wir auch in einem Lehrerkollegium treffen. Und da gibt's eben alles. Also vielleicht so ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Ich erinnere mich an eine Situation, da sitzt eine Mutter, die beklagt eben, ihr Kind wurde schon in der ersten Klasse in den ersten Wochen immer wieder abgestraft, musste auf dem Schulflur sitzen und so weiter, obwohl die Diagnostik schon lief. Und nebendran sitzt eine Grundschullehrerin, die sagt, sie möchte so gerne sich informieren und sie ist mit Eltern im Gespräch und die Eltern verweigern komplett überhaupt den Blick darauf zu richten. Also wir haben so die ganze Bandbreite, ja, und das ist eben oft die Schwierigkeit, dass es zu emotional und eigentlich nicht sachlich betrachtet wird. Es gibt Möglichkeiten, den Kindern zu helfen, ganz klar.
Hinrich Brohme, ich danke Ihnen für Ihren Impuls.
Zweite möchte ich gerne noch ansprechen.
Ja.
Das ist mir nochmal wichtig, das zu erwähnen. Und zwar betraf das jetzt auch wieder den letzten, den ich hier betreut habe. Er kam also vollkommen überdosiert hier an. Und
überdosiert womit?
Mit Ritalin.
Erzählen Sie weiter.
Angekommen?
Ja.
Ja.
Ja,
gut.
Okay. Wir hören Ihnen einfach zu.
Ich bin dann hier mit ihm bei einer bekannten Psychiaterin in Behandlung gewesen. Und mit laufendem Alter wurde die Dosierung war nach den Angaben, die auch in den Packungsbeilagen zu finden sind, nach Körpergewicht durchgeführt. Und diese Psychiaterin hat mich dann aufgeklärt, dass häufig dieser Fehler begangen wird durch ihre Kollegen, dass eben genau diese Maximumdosierung angewendet wird, dass es aber wichtig wäre, mit fortschreitender Entwicklung des Gehirns genau entgegengesetzt diese Dosis zu verringern.
Da sind wir schon. Danke, dass Sie das ansprechen, weil natürlich sind wir dabei einem Medikament, was, glaube ich, vielen bekannt ist, nämlich Ritalin und der Umgang damit. Also ich weiß nicht, Frau Fröhr, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Ritalin genutzt? Haben Ihre Söhne Ritalin genutzt?
Also zunächst mal möchte ich sagen, Ritalin ist ja nur das Tempotaschentuch. Ne? Das ist so ein bisschen, das ist eben der...
Das ist der Markenbegriff.
Ganz genau, es dahinter. Und das kann natürlich uns die Expertin sicherlich noch viel besser dann erklären. Methylphenidat, also sozusagen der Goldstandard, der Wirkstoff, mit dem man eben einsteigt. Und vielleicht kann ich auch ganz kurz erzählen, weil bei uns war es sehr klassisch. Ne? Also ich bin auch Pädagogin, ich bin Künstlerin. Ich hatte wahnsinnige Vorbehalte gegen diese Art von Medikation. Mein Mann dagegen ist Naturwissenschaftler. Also wir hatten eigentlich so den klassischen Streit, er ja, ich nein und so weiter. Also ich habe mich durchgesetzt. Das heißt, wir haben beim ersten Kind, und ich stehe da absolut dazu, weil ich wusste damals einfach nicht genug. Ich habe tatsächlich mindestens 2 Jahre versucht, die ADHS ADHS meines Sohnes ausschließlich mit Homöopathie zu behandeln. Und rückblickend kann ich sagen, die Symptome zeigten sich herzlich unbeeindruckt. Also ich möchte kein Homöopathie-Bashing betreiben, das maße ich mir überhaupt nicht an. Aber ich kann auch nur von uns sprechen. Also für uns, und ich sage nicht nur war, sondern ist die Medikation ein absoluter Segen. Und trotzdem verstehe ich natürlich das Argument mit der Überdosierung. Das ist genau das Problem. Es braucht unglaublich viel Geduld, die richtige Dosis zu finden. Und ich kann das bestätigen, die ist variabel. Also wir sind lebende Systeme. Das heißt, wir reagieren natürlich auch im Laufe der Entwicklung, vielleicht sogar auch, was kommt noch dazu, Tagesform, andere Erkrankungen, Stimmungen, unterschiedlich sensibel auf dieselbe Dosierung. Und da muss man als Eltern das natürlich einfach auch mit wachem Auge begleiten und natürlich auch fachärztlich begleiten. Immer wieder auch in die Rückschau gehen oder eben neu entscheiden, wie passen wir es an. Und natürlich gibt es ja auch, das ist auch noch wichtig zu sagen, überhaupt nicht nur dieses eine Methylphenidat. Also der zweite Sohn nimmt einen anderen Wirkstoff, nämlich ein Amphetamin. Das heißt, wir haben ja auch heute eine ganz andere Bandbreite von Behandlungsmöglichkeiten. Aber da möchte ich das Feld lieber natürlich der Fachfrau überlassen.
Alexander Philipps. Also der Wirkstoff Methylphenidat. Ritalin ist der Markenname, es gibt aber auch noch andere Medikamente. Wann nützt das was?
Also es nützt bei einem Großteil der betroffenen Menschen was. Also wir wissen die Response, das heißt ein Ansprechen um mindestens ein Drittel Verbesserung der Symptomatik liegt bei ungefähr 65-70%, wahrscheinlich noch höher, je nachdem wie streng man eben diese Kriterien anlegt. Und was wirklich sehr, sehr wichtig ist, wie eben schon gesagt von Frau Frühe, also die Dosierung muss individuell und genau und fachärztlich angepasst werden. Und natürlich kann sich das über die Lebensspanne verändern. Wir haben darüber gesprochen, es ist eine Reifungsverzögerung des Gehirns. Das heißt, ich muss natürlich gucken, und das ist ja auch vorgegeben, einmal im Jahr soll man eine Pause machen und reevaluieren, welche Dosis brauche ich. Aber auch zwischen diesen Pausen ist es wichtig zu gucken, bin ich eigentlich da noch auf der richtigen Spur. Und auch im Erwachsenenalter gilt das. Und vielleicht nochmal kurz zur Dosierung. Es ist schon so, wir wissen, mit steigender Dosierung steigt auch die Wirksamkeit, aber auch die Nebenwirkungen so. Und die meisten Erwachsenen bewegen sich in einem mittleren Bereich der Dosierung. Also wenn wir von Methylphenidat sprechen, das ist ja das bekannteste, das Ritalin-Tempotaschentuch, wie vorhin gesagt, führt zu einer Dopaminwiederaufnahmehemmung. Das heißt, es bleibt mehr Dopamin zwischen den Nervenzellen. Und die meisten Erwachsenen bewegen sich zwischen 40 und 60 Milligramm. Das ist nicht die Maximaldosis, weil sie einmal hochgegangen sind, gesehen haben, okay, da habe ich eine Wirkung, vielleicht auch mehr Nebenwirkung, oder es ist dann auch nicht mehr besser, gehe ich wieder einen Tick zurück. Und das ist aber total wichtig. Und auch die Präparate unterscheiden sich, da kann man nicht A gegen B oder Äpfel gegen Birnen austauschen. Auch wenn es derselbe Wirkstoff ist, ist es einfach so, die Dauer der Wirksamkeit ist unterschiedlich, retard oder nicht retardiert, aber selbst bei den Retardpräparaten.
Was heißt das?
Retard heißt verzögerte Freisetzung. Ne? Das ist das, was bei Erwachsenen zugelassen ist. Und das ist einfach echt wichtig, da individuell gut mit dem Patienten, der Patientin die richtige Dosierung abzustimmen. Ne?
Hinrich Brome, danke für diese beiden Impulse, sehr wichtige Impulse. Dabei müssen wir es erstmal belassen, weil wir noch sehr viele Hörerinnen und Hörer haben, die sich auch noch einbringen wollen. Ich danke Ihnen sehr, wünsche trotzdem noch viel Erfolg auch bei Ihrer Arbeit, trotz auch der Schwierigkeiten, die Sie beschrieben haben. Und viele Grüße, übrigens auch an Ihren Haaren, den wir im Hintergrund gehört haben. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Aus Wolfsburg ruft uns an Alia Lira Hartmann. Schönen guten Morgen.
Buenos dias, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich hoffe, ich habe Ihren Vornamen richtig ausgesprochen, oder?
Ja.
Wunderbar, danke schön. Ja. Wir sind ganz Ohr.
Ich bin Mexikanerin, aber schon lange in Deutschland, seit 27 Jahren. Und ich bin schon diagnostiziert. Ne? Ich bin Diplompsychologin und ich wusste, was los ist. Aber mein Sohn hat das Gleiche gehabt, aber er war mein Spiegel. Und 2023 habe ich angefangen, erst um einen Termin beim Psychiater zu bekommen. War schon schwierig. Aber ich bin schon diagnostiziert. Gleichzeitig habe ich dieses Buch, das große Handbuch für Erwachsene mit ADHS von Russell Barkley, habe ich alle Tests gemacht, alles durch. Drei verschiedene Medikamente durch ein Jahr oder länger als ein Jahr habe ich genommen und bei mir hat nichts gebracht. Absolut nichts. Ich muss sagen, ich war als Kind kein zappeliges Kind.
Kein zappeliges?
Nein. Ich war gut in der Schule und ich bin 62 und in unserer Zeit und in Mexiko, ja, meine Mama hat ein paar gesagt, ja, du bist sehr, sehr aktiv, einfach so. Aber durch einen Podcast auf Spanisch von einer Psychiaterin mit Tochter habe ich mich gefunden, habe ich gedacht, Mensch, das bin ich und ich leide darunter und ich leide sehr, weil kürzlich befasst, ich bin müde, Sachen zu verlieren. Ständig verliere ich irgendwas.
Also Gegenstände, obwohl, dass Sie die...
Ja, Gegenstände, ja. Gegenstände, schon letzte Woche. Mein Mann ist sehr, sehr geduldig mit mir. Und ich springe von einer Sache nach dem anderen. Mir ist bewusst, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe gelesen, ich soll mehr meditieren, Meditationskurse machen und so. Aber wie gesagt, ich leide, was soll ich jetzt machen? Weil ich habe 3 verschiedene Medikamente genommen und bei mir hat nichts gebracht.
Alexandra Philipsen.
Ja, also das tut mir leid, dass das so ist bei Ihnen, dass da kein Medikament bisher ausreichend wirkt. Man muss sagen, das gibt es, das ist sehr selten. Jetzt wäre mein psychiatrischer Ehrgeiz geweckt, mit Ihnen nochmal alles durchzugehen und wirklich zu gucken, ob alle Präparate wirklich versucht wurden. Wir wissen zum Beispiel, wenn jemand nicht auf Methylphenidat anspricht und dann die Amphetamine genommen werden, dann kriegt man nochmal 10% der Betroffenen und umgekehrt. Gibt es noradrenerg wirksame Substanzen, es gibt zum Teil Antidepressiva, die nicht zugelassen sind für ADHS oder ADS, aber durchaus auch wirken können. Also das müsste man nochmal ganz genau angucken, so, wenngleich, es kann sein, dann ist das so. Dann gibt es kein Patentrezept, aber es gibt ein paar Dinge, die vielleicht neben Meditation, denn Meditation bewirkt ja keine Wunder, das kann so ein Add-on-Tool sein und manche kommen gut damit zurecht, manche weniger. Was hilfreich ist, also was wir wissen, ist, nicht so wirksam wie Medikation. Wir wissen aber, dass sportliche Aktivität einen gewissen Effekt haben kann. Nochmal nicht überschätzen, bitte, aber es kann einen gewissen Effekt haben. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon tun, aber das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, das auch zu tun, neben der genauen Anamnese nochmal bezüglich der Medikation. Ne?
Mhm. Ja, aber das Problem ist, dass ich bin in Deutschland bin ich Journalistin geworden. Ich bin Korrespondentin in einer großen mexikanischen Zeitung. Und natürlich muss ich achten auf ganz viele Details gleichzeitig. Und manchmal kriege ich Angst. Und ich sage selbst meine Freunde, kannst du gucken, dass ich wirklich nichts vergesse, kann so gucken so und dann nicht, das macht Stress, weil jedes Mal, wenn man etwas verliert, man trauert. Und das ist noch eine Belastung. Meine Frage ist, okay, ich kann das Meditation machen und so, aber gibt es einen anderen Weg oder soll ich vielleicht mich nochmal zu einem anderen Psychiater gucken? Vielleicht, weil ich bin in der Lage, Medikamente zu nehmen. Alle sagen, das ist deine Persönlichkeit. Du bist hyperaktiv und das ist schön, dass du so bist. Aber ich spreche zu viel. Und ich sage, meine Freunde, du musst mich stoppen. Weil wenn ich zu viel spreche, du musst mich stoppen. Und manchmal kriege ich schlechtes Gewissen, weil ich sage, alle, warte mal, stopp. Mhm. Aber ich möchte nicht ruhiger werden. Ja. Ich möchte fokussiert sein. Ja. Manchmal denke ich, Mensch, ich schreibe, schreiben ist mein Beruf. Könnte ich schon vielleicht 3-4 Bücher schreiben. Fokussiere, das ist was ich erreichen will. Aber das kriege ich nicht hin. Okay. Wenn beim Schreiben fokussiere ich mich, aber gleichzeitig gucke ich schnell eine andere Seite und hier und da und da und da. Und das ist was mehr, und ich leide, wie gesagt, ich leide darunter, weil mein Beruf erfordert mich, zu viel Aufmerksamkeit, dass ich wirklich mich konzentrieren muss. Alia, das.
Verstehe.
Und das schaffe ich nicht. Ja. Das erlange ich. Ja. Und ich leide darunter. Mhm. Das ist das Problem.
Ja. Nee, das ist ja wichtig, dass Sie das sagen. Und ich glaube, das ist auch für alle Hörer oder Hörerinnen nochmal sehr wichtig, dass eine Behandlung ja nur dann indiziert ist, wenn wirklich auch ein Leiden besteht. Übrigens gehört es auch zur Diagnose dazu, also wenn eben eine Beeinträchtigung besteht und das beschreiben Sie. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Aufmerksamkeitsregulationsproblematik das ist, was also vor allem im Erwachsenenalter dazu führt, dass die Dinge schwer erreicht werden, dass man sich gestresst fühlt, ne, genau wie Sie es berichten und immer wieder dann vielleicht auch Dinge kontrollieren. Nochmal, es gibt kein Patentrezept. Es würde sich lohnen, vielleicht eine zweite Meinung nochmal einzuholen. Ich kann jetzt nicht sagen, was alles versucht wurde bei Ihnen. Ich finde das immer sinnvoll. Ich selber suche auch mal eine zweite Meinung. Wenn ich ein medizinisches Problem habe, finde das absolut legitim. Und das andere sind eben diese Dinge nochmal mit der körperlichen Aktivität. Und ich möchte jetzt nicht zum Sportapostel hier werden. Ja. Nur es ist so, wir wissen, das ist zumindest.
Ein bisschen Sportmuffel bin ich. Ein bisschen
ja, genau. Ja, gut, dann haben wir ja einen Punkt. Also, aber auf jeden Fall, das unmittelbar danach, wir wissen nicht genau, wie lange das so anhält, aber wir wissen, dass regelmäßige körperliche Aktivität, das wissen wir auch von ganz erfolgreichen Sportlern, die das so berichtet haben, Sportlerinnen, einen gewissen Anteil haben können, dass es leichter ist, mit der Symptomatik im Alltag zurechtzukommen. Das ist nicht so wirksam wie die Medikation, wenn man die richtige gefunden hat, aber es kann ein bisschen helfen. Und das würde sich vielleicht daneben auch nochmal lohnen. Ne?
Oder soll ich vielleicht nochmal versuchen, vielleicht mit einem anderen Psychiater
ja,
und dann
ja.
nochmal versuchen?
Ah, okay. Ja, ich würde eine zweite Meinung einholen. Und ich, der erste Kollege oder die erste Kollegin wird sicher auch einen guten Job gemacht haben. Das ist so. Nur ich glaube, Zweitmeinungen sind absolut legitim und das ist in Ordnung. Ja.
Okay, dann werde ich es machen. Und
vielleicht
dann, ich muss
Sie,
vielleicht ein Jahr warten, bevor ich einen Termin beim Psychiater kriege. Aber das hat mir geholfen, weil ich war wirklich schon resigniert. Und das ist kein schönes Gefühl, ehrlich
gesagt. Das glaube ich, ja.
Alle Lehrer Hartmann, vielen Dank, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben und Ihre Erfahrungen geteilt haben und da offenbar auch weiter dranbleiben wollen.
Danke schön. Ich habe immer geträumt dran bei Deutschlandfunk Kultur. Hier beim Frühstück Chris manchmal und ich immer Deutschlandfunk Kultur, die Gespräche und dann Lesart. Das gehört zu uns Deutschen.
Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Das freut uns sehr. Viele Grüße und viel Erfolg auf Ihrem Weg und dass es Ihnen da auch gelingt, eventuell auch noch weiter Hilfe zu bekommen.
Aber jetzt habe ich und eine zweite Meinung bekommen.
Ja. Ganz toll. Allein Dankeschön. Das schon war vielleicht ein guter Impuls. Viele Grüße nach Wolfsburg. Okay, danke.
Muchas gracias.
Ja, ebenso. Tschüss. Andrea Schwarz ruft uns an aus Mainz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen?
Also ich bin Ergotherapeutin. Ich habe 30 Jahre lang mit Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose ADHS gearbeitet und deren Familien. Das heißt, ich habe auch ein ergotherapeutisches ADHS-Elterntraining durchgeführt und habe da auch sehr gute Erfolge gehabt. Und das ging mir jetzt alles ein bisschen unter. Das kam gar nicht, sondern es ging nur um Ritalin und nicht, dass es eben auch noch andere therapeutische Möglichkeiten gibt, den Familien, vor allen Dingen betroffenen Kindern und Jugendlichen zu helfen. Und das war das eine. Das andere, da wollte ich gerne Herrn Promme noch bestärken, dass mir aufgefallen ist, wenn ich meine Diagnostik...
Herr Promme, der Sozialarbeiter, der uns angerufen hat.
Genau. Dass, wenn ich meine Diagnostik und Anamnese durchgeführt habe in den Familien, immer Traumen zu finden waren. Und immer nach diesen Traumen, damit standen dann auch Verhaltensveränderungen im Zusammenhang.
Also Einschnitte, Traumata, das spielt
zum Beispiel auch sogar in der Schwangerschaft, während der Geburt, im familiären Bereich danach und so weiter. Ne? Also nicht gar nicht, dass die Kinder hyperaktiv waren und dadurch irgendwie schwer gestürzt sind oder so. Das passiert ja auch öfter, wurde vorhin auch erwähnt. Nee, sondern dass wirklich Traumen in der Familiengeschichte zu finden waren.
Die dann wie an die Kinder weitergegeben werden? Oder wie meinen Sie das?
Weitergegeben und durch das Verhalten der Eltern, dass die Eltern oft auch sehr nervös, sehr unstrukturiert sind oder waren, sag ich mal. Ne? Und ich meine, klar, es ist die genetische Komponente, die ja auch erwähnt wird bei ADHS. Und aber trotzdem waren wirklich so greifbare Vorkommnisse und, sag ich mal, eine Schwierigkeit des Umfeldes damit umzugehen. Und dadurch, durch das ergotherapeutische Elterntraining, haben wir erstmal Struktur reingebracht und gesagt, was gerade für diese Kinder wichtig ist, die unter Reizüberflutung oft leiden und auch in der Körperwahrnehmung, ne, sich selbst gar nicht so richtig spüren, dass es bestimmte Kontaktübungen gibt, die die Kinder beruhigen, die aber auch die Bindung fördern und ganz allgemein.
Was genau machen Sie da? Haben Sie ein Beispiel für uns?
Beispiel. Zum Beispiel, genau. Das Kind, wir begrüßen uns, das Kind legt sich erstmal auf die Matte, dann wird mit einem Igelball abgerollt, das Kind rollt sich selbst ab, am Rücken roll ich dann ab, es spürt sich mehr, wir hüpfen. Und wenn zum Beispiel eine Bindungsschwierigkeit dadurch, durch auch die Erkrankung oder die Traum zwischen Mutter und Kind ist, dass die Mutter mit dazukommt und dann mit dem Kind eben auch so eine Art Massage, Körperwahrnehmungsübungen macht, die zwei erstmal in Ruhe auch die Möglichkeit haben, miteinander gut in Kontakt zu kommen. Und das Wichtigste ist dann natürlich die Übertragung in den Alltag, in den Familienalltag oder auch in der Kita. Dazu gehört immer das Gespräch auch mit betroffenen Erziehern, Erzieherinnen oder Lehrerinnen in der Schule, damit die Kinder wirklich eine gute Begleitung haben. Und gerade eben in dem System Schule ist es sehr, sehr schwierig, da auf Verständnis zu kommen, zu stoßen bei Lehrerinnen, weil die meisten schon sehr an ihre Grenzen gelangen. Aber letztendlich würde es einer Klassengemeinschaft sehr zugutekommen, wenn da mehr Offenheit wäre, auf, sage ich mal, besondere Kinder einzugehen. Zum Beispiel Kirchkernkissen unten zu den Füßen legen und die dürfen dann mit den Strümpfen sich auf die Kirschkernsäckchen stellen. Das bringt auch eine Beruhigung.
Ursula, vielleicht die Frage an Ursula Früher, die ja mit ihren Söhnen da Erfahrung gemacht hat. Wollen Sie da ergänzen?
Ja, gerne. Also die Leitlinien sind ja schon erwähnt worden und es ist natürlich toll, dass wir noch auf viele andere Möglichkeiten zu sprechen kommen, außer der Medikation. Denn dieses Schlagwort ist ja nun auch in den Leitlinien und man liest es auch häufig, so multimodale Therapie. Was bedeutet das? Das bedeutet eben, dass die Therapie auf mehreren Säulen stehen. Nicht nur sollte, sondern eigentlich wirklich muss, aus meiner eigenen Erfahrung. Es stimmt, dass wir Eltern überfordert sind. Ich kann jetzt oft gar nicht sagen, wo ist Huhn oder wo ist Ei. Also was ist am Anfang? Bei uns war es eher so, dass die Kinder durch ihr Verhalten sich tatsächlich auch in Gefahrensituationen gebracht haben, die vielleicht dann auch zu Stress geführt haben. Und ich habe vorhin schon überlegt beim ersten Kind, also nicht, dass ich irgendwie einen nennenswerten Umstand jetzt in unserer Familiengeschichte da ausmachen könnte. Also ich finde es mit der Ursachenforschung oft ein bisschen schwierig und bestimmt ist es sehr, sehr, sehr einzelfallabhängig. Auch wir haben unglaublich gute Erfahrungen mit Ergotherapie gemacht, denn die Kinder haben ja auch oft, Dopamin wurde schon erwähnt, hat ja auch bei der Modulation von Bewegungen, spielt es eine ganz große Rolle. Also die haben oft Gleichgewichtsprobleme, sind motorisch ungeschickt, haben Koordinationsschwierigkeiten, haben Schwierigkeiten, rechts und links gut auseinanderzuhalten, so über Kreuz, in der Diagonale. Also so natürliche Bewegungsmuster sind so linkisch manchmal, wenn man die auch betrachtet. Sie haben wenig Bodenhaftung, das wurde auch schon gesagt. Ich kann das mit den Füßen nur bestätigen, also dass es sich lohnt, da quasi, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, also für eine gute Erdung sozusagen zu sorgen. Wir hatten das große Glück bei meinem jüngsten Sohn, dass ich eine Ergotherapeutin gefunden habe, die zwei Hunde hatte. Und diese Hunde, das weiß man natürlich auch mittlerweile, Bindungshormone und so, die da ins Spiel kommen, die haben tatsächlich Wunder gewirkt und nicht nur während der Behandlung, sondern auch nachhaltig. Also dieser Kontakt zum Tier hat eine große Ruhe gebracht, auch so in dieser Regulation Nähe, Distanz. Die Hunde reagieren ja sehr empfindlich, auch auf Grenzüberschreitungen. Also sensationelle Möglichkeit, ist natürlich wahrscheinlich auch zum Teil schwer zu finden, aber Ergotherapie auch bei uns ein großer Baustein und ich möchte auf jeden Fall natürlich auch die Aufklärung und Anleitung der Eltern, sich da auch mehr Sicherheit zu erarbeiten durch eben eine Fachperson, die mir auch mein Verhalten spiegelt, total wichtig. Und mit zunehmendem Alter, das finde ich dann eher noch wichtig, wenn die älter werden und quasi in so Selbstfindungskrisen geraten, was bei uns sehr stark der Fall war, ist dann einfach auch wirklich eine gute psychologische Begleitung durch einen Kinder- und jugendlichen Psychologen, der hilft durch die Turbulenzen der Pubertät. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist nämlich auch echt ein Knaller. Also irgendwann
Pubertät zu Pubertät plus ADHS, das wird dann die große Herausforderung vermutlich.
Ja, das ist ein weites Feld, da könnten wir jetzt gleich nochmal 2 Stunden drüber sprechen. Und natürlich auch...
Hör ich da Lachen von Frau Schwarz im Hintergrund? Oder?
Ja.
Aber vielleicht so ganz kurz. Also Sie erleben natürlich alles, was alle Jugendlichen erleben, aber einfach nochmal 3 Umdrehungen verschärft. Also dieses, Sie haben diese unglaubliche Sensibilität, da gibt es auch einen Begriff dafür, dieses Rejection Sensitive Disorder, also dass Sie sich ganz schnell von anderen abgelehnt fühlen. Das hat zu tun mit dieser hohen reaktiven Empfindsamkeit auf auch kleine Gesten oder Blicke von anderen. Mag der mich jetzt vielleicht nicht mehr? Fühle ich mich aus? Also wenn diese Peer Group wichtiger wird und die Eltern in den Hintergrund treten, dann kommen unglaublich, also diese Selbstabwertung und sich ausgeschlossen fühlen. Ich glaube, die spüren, dass ihr Hirn anders tickt. Und ich habe es auch so im Buch irgendwo geschrieben, bis man dazu kommt, in diesem Außenseitertum eine Chance zu erkennen. Das ist ein echt weiter Weg. Und zunächst mal führt es auch zu großer Einsamkeit, kann zu Depression und Verzweiflung führen. Also ich will es nicht Zuhörenden Angst machen, das muss alles nicht so sein. Ja, aber wir haben das als Eltern tatsächlich nicht in der Hand. Und es ist unglaublich wichtig, auch in dieser Zeit. Man denkt ja, ach, es wird leichter, wenn die größer werden. Es wird anders. Ja.
Ja, aber die Kinder werden leider auch auf ihrem Lebensweg viel zu oft nur mit negativen Rückmeldungen konfrontiert. Und sehr wenig werden ihre Stärken auch hervorgehoben und beachtet. Das ist zum Beispiel auch ein großes Plus der Ergotherapie, dass die Kinder sich da auch positiv erleben können und das mit in den Alltag nehmen können. Weil man muss sich mal überlegen, wie auf hyperaktive Kinder reagiert wird im Alltag. Mal still, setz dich mal hin, tu dies nicht, tu das nicht. Das stresst ja zusätzlich.
Ja klar, die erleben sich permanent als defizitär im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich sage immer, also das Minuskonto wird ordentlich befüllt und es ist völlig richtig. Es ist unser Job von Eltern, von Fachpersonen quasi diese Habenseite, dieses Plus aufzufüllen mit guten Dingen und eben sie haben ja diese Talente. Es ist absolut richtig, ja. Also man muss da dieses... Es wird oft in der modernen Pädagogik auch gesagt, ja, man soll Kinder eben nicht so sehr loben, die brauchen ihre intrinsische Motivation. Also für ADHS-Kinder ist meine Erfahrung, trifft es wirklich nicht zu, weil die sind so mit diesem frühen Scheitern und diesen Selbstzweifeln beladen, dass es unglaublich wichtig ist, also diese andere Seite zu stärken und sie da, das kann schon gelingen, aber es braucht wirklich mehr Hinschauen, mehr Achtsamkeit.
Unter anderem vielleicht auch Ergotherapie, zum Beispiel von Andrea Schwarz aus Mainz. Ich danke Ihnen sehr für
den. Ich arbeite nicht mehr.
Das ist ja etwas, was man nicht ganz verliert, ne? Das Thema, auch wenn Sie es vielleicht nicht mehr tun, aber Sie waren.
Genau, es hat mich immer sehr.
Sie hatten gesagt, Jahrzehnte damit beschäftigt, glaube ich. 30 Jahre hatten Sie gesagt, ne?
Ja.
Vielen Dank für Ihre Erfahrungen und für Ihre Impulse. Viele Grüße nach Mainz.
Danke auch. Tschüss.
Wir haben schon über vieles gesprochen, über viele verschiedene Möglichkeiten des Umgangs, der Therapie. Die Bandbreite war da sehr groß, von Ritalin über Ergotherapie, aber auch über all das, was in der Schule passieren kann, aber auch die Frage des sozialen Umfeldes, Sport, Bewegung, Meditation, ganz viel kommt da zusammen. Und eine Sache ist immer wieder auffällig, die man hört, dass Mädchen und Jungen offenbar einen unterschiedlichen Umgang haben mit ADHS. Angelika Walter aus Berlin spricht genau das an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Sie sagen, Mädchen sind unterdiagnostiziert.
Ja, das scheint statistisch der Fall zu sein, leider. Also auch nach meiner Erfahrung. Ich musste mir erst als Erwachsene ganz, ganz mit viel Eigenaufwand, weil es schwierig ist, als erwachsene Person überhaupt eine Diagnostik zu bekommen. Ich denke, das wissen die Fachpersonen bei Ihnen im Studio. Genau, also ich habe trotz ganz massiver Probleme im Studium, habe ich auch nie ich habe auch viel Psychotherapie gemacht wegen Depressionen, habe ich nie den Hinweis bekommen, dass meine Schwierigkeiten ja möglicherweise eine Lernstörung sein könnten und dass ich ja möglicherweise ein ADS-Kandidat bin. Genau, also ich musste sehr viel Eigeninitiative zeigen, bis ich dann am Ende zu einer Diagnose gekommen bin. Und das Ärgerliche ist, dass das ja tatsächlich alles auch schon in Schulzeugnissen und in meinem Verhalten als Kind und als Jugendliche ganz sichtbar geworden ist, dass ich an ADS habe. Also ich habe die
ADS oder ADHS?
Genau, ich habe die Kriterien für die Hyperaktivität ganz leicht nicht, ganz, ganz knapp nicht erreicht. Also ich habe offiziell die H-Diagnose nicht, aber ich bin kein ruhiger Mensch, auch körperlich nicht. Genau, also auch das ist ja ein Spektrum. Ja.
Wie kam das dann zu der Diagnose? Also
wie gesagt, ich habe Schwierigkeiten gehabt im Studium, ich habe Rechtswissenschaft studiert, ich hatte Schwierigkeiten, das, ich sag mal, genauso geplant anzugehen, gerade das Lernen. Man muss ja viel auswendig lernen, wenn man Rechtswissenschaft studiert, wie die Studenten links und rechts von mir. Und es hat einen hohen Leidensdruck bei mir erzeugt. Ich konnte aber mein Verhalten überhaupt nicht ändern oder steuern in dieser Hinsicht. Und dann habe ich mir das selber zusammenlesen müssen oder bin da irgendwie durch Lesen auf diese Ideen gekommen. Und dann musste ich noch einen Psychiater finden, der eben mit mir als Erwachsener diese Diagnostik überhaupt machen würde. Und da musste ich auch noch mal ein Dreivierteljahr warten, nachdem ich einen gefunden habe, durch Selbsthilfeforen und andere Anlaufstellen, bis ich einen gefunden habe, der eben mit mir auch eine Diagnostik macht. Mhm. Und deswegen, also weil der Leidensweg bei mir sehr, sehr lang war, möchte ich eben hinweisen, dass, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe als Kind viel andere abgelenkt. Ich glaube, Mädchen generell werden sehr dazu erzogen, mich zu stören und auch sich mehr anzupassen. Und deswegen war ich eben nicht unangenehm auffällig, so wie das oft den Jungs unterstellt wird oder attestiert wird, wenn man von ADHS spricht. Sondern ich bin dann halt nach innen gegangen, wenn mich der Unterricht nicht interessiert hat, dann habe ich andere Sachen gemacht. Ich habe gezeichnet oder ich habe über andere Sachen nachgedacht. Und das sind halt so Kriterien, glaube ich, die nicht ganz so auffällig sind, aber wo man halt trotzdem als Lehrperson oder als Fachperson sicherlich mal hinschauen sollte trotzdem.
Alexander Philipsen, wollen Sie vielleicht ergänzen?
Klar, auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Also das da kann ich nur zustimmen. Das ist so. Mädchen werden häufiger übersehen, sie werden seltener diagnostiziert und junge Frauen, Jugendliche werden später diagnostiziert. Da gibt es Daten dazu, 3 bis 4 Jahre später. Und ist alles gesagt. Ne? Also Mädchen sind vielleicht, das ist ein bisschen Stereotyp, aber dazu erzogen, eher zu kaschieren, ne? Sozial verträglich sich zu verhalten. Und sie sind in der Tat jetzt im Gruppenvergleich wieder nicht so stark von der Hyperaktivität und Impulsivität betroffen. Es gibt einzelne Mädchen, die das auch haben, die dann interessanterweise schnell mal ins dissoziale Spektrum gesteckt werden, dass man also das ADS wieder übersieht. Aber die Mädchen sind eben dann ja seltener die Störenfriede oder so starken Störenfriede in der Schule und werden dann später diagnostiziert mit den entsprechenden Auswirkungen, genau wie es eben beschrieben wurde aus Berlin. Ja.
Diese Erfahrung machen Sie ja auch immer wieder.
Absolut. Also wir haben ja, ne, wir haben uns ja jetzt seit 25 Jahren damit befasst, mit der Thematik. Also ich sage mal, ich gehöre zur zweiten Generation in Deutschland derer, die sich mit der Thematik befasst haben. Vor mir waren ja Kolleginnen wie Johanna Krause zum Beispiel, die auch im Buch von Frau Früher ja Erwähnung findet. Und das ist so. Also das Durchschnittsalter bei uns in der Sprechstunde ist immer noch bei knapp 30, Anfang 30. Und das heißt, da sind lange Leidenswege oft vorher haben stattgefunden. Und und insbesondere Mädchen und Frauen werden tatsächlich eher übersehen. Ich habe den Eindruck, das ändert sich ein bisschen, ja, auch mit dem, was wir heute zum Beispiel tun, also dass die Awareness sich verändert. Aber viele, viele Jahre war das so.
Angelika Walter, und dann, als es dann diagnostiziert wurde, ging es Ihnen dann sozusagen besser, weil Sie genau wussten, was es ist?
Also es war sehr entlastend, muss ich sagen, weil viele meiner Misserfolgserlebnisse, also die waren ja nach außen nicht sichtbar, ne? Die waren alle erlebt. Die sind natürlich, ich konnte die besser einordnen. Das war auf jeden Fall sehr entlastend, genau. Und in dem Zusammenhang möchte ich der Dame, die aus Wolfsburg angerufen hat, auch nochmal Mut machen, tatsächlich andere Sachen auszuprobieren. Ich habe im Rahmen meiner Diagnostik schon Antidepressiva genommen und weil die Diagnostik lange dauert, hat der Psychiater mich erstmal auf ein Antidepressivum umgestellt. Und das hat schon Wunder bewirkt, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich Stoffe nennen darf. Bei mir war das Buprion. Das hat die ADHS. Die ADS-Symptome super gemildert für mich im Alltag. Also wenn ich vorher wie so ein Autoscooter unterwegs war, war das, als hätte mich jemand auf Schienen gesetzt. Ich war in der Lage, pünktlich zu sein. Ich war in der Lage, nebenbei Haushalt, alle diese Sachen zu machen, die sonst für mich vorher immer ein großes Problem waren. Also es war wirklich super, genau. Mhm. Und für die Konzentration im Studium hatte ich dann eben noch andere Medikamente dann später genommen. Das heißt, ich hatte das Buprion irgendwann ausgeschlichen. Und ich bin zum Beispiel Methylphenidat Non-Responder. Das heißt, mir helfen Amphetamine, was halt auch schwierig ist. Also da ist es zum Beispiel so, Es gibt diese Tabletten, die lassen sich nur sehr schlecht dosieren. Ich finde es viel, viel besser, das flüssig anrühren zu lassen und dann selber tropfenweise, also nach Milliliter dosieren zu können, weil ich dann genau meine Dosis bekomme. Weil wenn es nur ein Ticken so viel ist, dann ist man zu angeregt für mich. Und dann, dann tut es einem auch körperlich nicht gut. Das Problem ist aber, dass der Grundstoff schon lange nicht mehr verfügbar ist über die Apotheken. Das heißt, die bekommen das Amphetamin nicht mehr, um es in die Flüssigkeiten zu rühren. Und das heißt, viele Betroffene haben im Moment ein Riesenproblem, an ihre Medikamente zu kommen, wenn sie eben ja die flüssige Rezeptur einnehmen.
Ja, das war eine Rezeptur, mit der wir viele Jahre gehandwerkt haben, sage ich mal, auch zum Teil bevor dann die anderen Medikamente zugelassen wurden. Und in der Tat ist es im Moment schwerer, das zu bekommen. Was Sie ansprechen, ist Bupropion. Ich darf das auch nochmal aufgreifen. Ich hatte das ja vorhin auch mit Antidepressiva erwähnt.
Genau,
das
ja.
wirkt eben dopaminerg und noradrenerg. Das ist nicht zugelassen, wichtig für die Hörerinnenschaft.
Es wirkt wie? Können Sie nochmal kurz erklären?
Ich hatte wollen.
Und genau, genau. Also es wirkt dopaminerg und noradrenerg.
Was
das heißt, es ist Wiederaufnahmehemmung von Dopamin und Noradrenalin im synaptischen Spalt. Methylphenidat hat ja auch eine Dopaminwiederaufnahmehemmung. Das heißt, da gibt es eine Verwandtschaft und es gibt Studien auch dazu, die auch eine Wirksamkeit zeigen bei ADHS, ne, auch im Erwachsenenalter, aber mit einer größeren Streuung der Evidenz. Aber es ist eins der sogenannten Ausweichmedikamente, die wir auch häufig einsetzen, insbesondere wenn eine Depression noch eine Rolle spielt, auch im Suchtbereich häufig. Und aber wie gesagt, für die Indikation ADHS in Deutschland nicht zugelassen. Ich spreche jetzt sehr viel über Medikamente. Ich glaube, was mir nochmal wichtig ist zu sagen, ich bin tatsächlich auch Psychotherapeutin und wir haben uns ganz früh mit diesen Themen auch befasst und auch mit Elterntrainings. Also nicht, dass der falsche Eindruck jetzt hier entsteht, nur die Wirksamkeit von der Medikation ist halt am stärksten. Ja.
Und ja, gerade wenn man das als Erwachsener noch hat und wenn sich das nicht verwächst und man halt genau funktionieren muss, dann finde ich, sind die einfach ein großes Hilfsmittel. Ich will aber gerade für Kinder und wenn die nicht extrem stark betroffen sind, auf jeden Fall auch sagen, dass die flankierenden Maßnahmen sehr, sehr wichtig sind. Also auf jeden Fall gerade Therapie, dass eben die Kinder nicht ständig Misserfolgserlebnisse machen, dass die Kinder eben erleben, dass sie auch was wert sind, dass sie auch was leisten können. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Das war bei Ihnen in der Schule offenbar nicht so, ne?
Ich war eigentlich eine sehr gute Schülerin. Ich habe noch nicht gelernt. Also ich habe auch mein Abitur mit nur drei Tage Lernen für die schriftliche Prüfung bestanden. Und ich war mit der Note natürlich überhaupt nicht zufrieden. Aber es war trotzdem eine 2, irgendwas. Also ich bin da, glaube ich, aber nicht das Paradebeispiel. Genau.
Angelika. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den darf ich
jetzt sagen. Natürlich.
Genau, weil dann oft ist das Missverständnis auch manchmal bei Kollegen und Kolleginnen noch, dass man sagt, da hat jemand Abitur oder womöglich noch ein Zweierabitur, dann kann das ja keine ADHS sein. Und das ist ein Trugschluss, denn vorhin gesagt, die Intelligenz geht also auch bei ADHS durchs ganze Spektrum, also von weniger bis hoch und so weiter. Und in Abhängigkeit, wie gut das kompensierbar ist, zeigen sich die Schwierigkeiten halt in unterschiedlichen Phasen des Lebens. So, bei manchen beim Übertritt in die fortführende Schule, bei manchen beim Eintritt in die Grundschule, je nachdem wie ausgeprägt ADHS ist und bei manchen dann eben, wenn sie ein Elternhaus zum Beispiel verlassen, bis da eine Struktur hatten und plötzlich auf sich selber gestellt sind. Also das ist einfach nochmal wichtig, weil dieses Missverständnis kursiert wirklich auch in Fachkreisen.
Darf ich dazu auch gerade noch reinkrätschen, weil mir juckt das quasi unter den Nägeln dazu. Ich kann das nur bestätigen und finde das eine große zusätzliche Belastung, dass gerade in einem eher konservativen akademischen Umfeld ADHS ein unglaubliches Stigma noch ist. Ja, so nach dem Motto eben quasi, das gibt's da gar nicht, was tatsächlich wurde ja gerade gesagt, absoluter Quatsch ist, ja. Es gibt natürlich auch genauso hochbegabte Menschen mit ADHS, die eben dann besonders gut kompensieren können. Und ich eben habe auch mit Studierenden zu tun und erlebe das als eine doppelte Belastung. Nicht nur, dass sie mit diesen Strukturproblemen, also eben wie organisiere ich meinen Alltag, mein Studium, meine Anforderungen jetzt in meinem selbstständigen Leben, das ist das eine, was schon mal erschwert ist. Also die müssen sich einfach viel mehr anstrengen als andere junge Menschen quasi in der Selbstorganisation. Plus noch leben mit dieser Angst irgendwie, dass sie sich eigentlich nicht outen wollen oder können. Und das ist nicht nur ein bisschen so hypochondrisch, sondern das ist einfach so. Weil sie genau wissen, es könnte mit Abwertung und Ablehnung einhergehen, hält man sich da bedeckt. Und das verschärft natürlich das Problem. Viele wissen auch gar nicht, es gäbe zum Beispiel die Möglichkeit, bei Prüfungen einen Nachteilsausgleich bei einer Kommission quasi sich einzuholen. Und viele trauen sich das eben auch gar nicht. aus gutem Grund. Und das wünsche ich mir persönlich, dass sich das wirklich auch ändert in den Universitäten, also bis ganz oben sozusagen.
Ja, das stimmt. Jede Uni hat ja eine Nachteilsausgleichsstelle. Inzwischen glaube ich auch die kleinen Unis. Als ich noch studiert habe, waren das ein Haufen Studenten an meiner Uni. Das war nicht so hilfreich, aber inzwischen ist es da auch professionalisiert. Aber ich muss sagen, es gibt auch immer noch sehr konservative Bereiche, wo das überhaupt keine Chance gibt auf Nachteilsausgleich. Mhm. Also für ein juristisches Staatsexamen habe ich mir sogar von einem Amtsarzt eine Bestätigung oder ein Gutachten oder irgend sowas einholen müssen. Das war alles sehr aufwendig. Und dann sagt das Prüfungsamt halt auch, nö, ADHS erkennen wir nicht an. So. Mhm. Und dann kann der Amtsarzt sich auf den Kopf stellen. Die machen halt nichts, weil es keine Marker gibt oder was auch immer, existiert die Krankheit für Juristen einfach nicht. Und da, also ne, alle, die Jura studieren, sind wahrscheinlich nicht so viele, aber kann man sich leider sparen. Ja.
Angelika Waldke, jetzt bin ich aber neugierig geworden, was Sie juristisch genau tun, auf welcher Seite Sie da...
Ich bin leider anderweitig erkrankt und kann mein Studium bisher nicht abschließen. Genau.
Ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja, sehr gerne.
Und
tolle Sendung.
Vielen Dank für Ihre Erfahrungen und auch für Ihre Beschreibungen dessen, was Sie erlebt haben. Dankeschön und viele Grüße.
Danke, tschüss.
Viele Grüße nach Berlin. Angelika Walter und aus der Nähe von Hannover ruft Anne-Renate Schütte. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Ich habe nämlich schon richtig Magengrummeln. Ich werde die ganzen Sorgen, die ich in meiner frühzeitlichen Mutterschaft hatte, kommen wieder hoch. Ja, ich habe da, oder meine Schwester und ich, wir beide haben ganz schlimme Erlebnisse mit Kindern oder zwei ihrer Kinder gehabt. Und zwar ist es meine Schwester gewesen, die ihren zweitgeborene Kind, einen Sohn, hatte, der überaktiv war. Und es war so schlimm. Es war nicht nur überaktiv im Haus, er war in der Schule auffällig. Er hat von Selbstmordgedanken gesprochen. Also er war ja kaum zu bremsen. Und sie war sehr, ich möchte mal sagen, seelisch richtig angegriffen und hat auch alles Mögliche versucht, diese über Ärzte, diese Symptome zu sich und erklären zu lassen. Und hat dann in einer Zeitung, Ärztezeitschrift, einen Beitrag von einer Apothekerin gefunden, auch in der Schweiz. Meine Schwester lebt derzeit in der Schweiz. Und die hatte von einem Sohn berichtet, der auch genau wie ihr Sohn überaktiv war. Und diese Ärztin oder Apothekerin hat genau aufgeschrieben, was ihr Kind gegessen hat über einen längeren Zeitraum. Und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass bestimmte Lebensmittel sich auf das Temperament und die Stimmung des Kindes negativ oder positiv auswirken. Hat das genau dokumentiert und konnte dann einen Beitrag bringen in der Zeitschrift, dass es sehr wohl ganz wichtig ist, was Kinder zu sich nehmen. Und dabei ist herausgekommen, dass Lebensmittel, die wie zum Beispiel Backpulver und Fremdstoffe in Lebensmitteln, die zur Erhaltung der Lebensmittel dienen, dass diese die Überaktivität in Gang bringen und richtig steuern. Das heißt also, es sollte nur ein Sauerteig, Brot oder Brötchen, überhaupt Backwaren mit Sauerteig oder Weinstein-Backpulver statt normalem Triebmittel genommen werden und so weiter. Sie war so euphorisch und hat damals sofort angerufen. Und wir haben dann für meine Tochter hier zu Hause das alles mal durchgezogen.
Ich greife das mal auf. Also Thema Ernährung. Weiß nicht, Ursula Fröhe, Alexandra Philipsen, vielleicht wollen Sie...
Wichtige, jawohl.
Das ja, es gibt dazu auch, es ist bemerkenswert, dass uns auch da zwei, drei E-Mails dazu erreicht haben, zum Beispiel zu der Frage nach Zucker. Ja. Welche Rolle das spielt. Weiß nicht, wer will es beantworten? Alexandra Philipsen vielleicht Sie?
Ich kann was zur Evidenz sagen. Also es sind zwei Themen. Lebensmittelzusätze oder diese künstlichen Farbstoffe, die scheinen im Gruppenvergleich einen sehr geringen Effekt zu haben, also Einfluss zu haben. Für Einzelne kann das ein größerer Effekt sein, wie jetzt beschrieben wurde, ne, bezüglich der Schweiz. Also ich möchte jetzt ein bisschen warnen vor einer Pauschalisierung. Ich sage jetzt mal was Grundsätzliches. Natürlich sollte die Ernährung gesund und ausgewogen sein. Und was sicher nicht günstig ist, sind sehr stark schwankende Zuckerspiegel. Das ist aber für kein Kind gut. Und das ist eben auch nicht für Kinder mit ADS oder ADS gut. So eine ausgewogene Ernährung. Aber es ist nicht so, dass das für alle Menschen, Kinder mit ADS, ADS jetzt die Therapie der Wahl ist, sondern man sollte natürlich mit darauf achten, auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und wie gesagt, im Gruppenvergleich ein minimaler Effekt, der aber wiederum in anderen großen Studien nicht gezeigt werden konnte. Also was sage ich? Ich wische es nicht vom Tisch. Ich sage, okay, einmal gucken, macht Sinn, aber bitte nicht als die Therapie der ersten Wahl. Okay?
Ursula Fröhr, wie war es bei Ihnen und Ihren Söhnen? Oder ist es? Frag mal kurz Frau Fröhr noch.
Ich kann es nur bestätigen. Also ich glaube, man sucht als Eltern eben nach ganz vielen Erklärungsmustern und Möglichkeiten. Und es gibt ja diesen Satz, der Mensch isst, was er isst. Ja, das heißt, natürlich sind wir alle ein lebender Organismus mit unserem Stoffwechsel. Und ich kann es nur bestätigen, dass Zucker, also eben natürlich der überhöhte Zuckerkonsum und diese Achterbahnfahrten im Blutzuckerspiegel, dass die natürlich sich ungünstig auswirken und dass natürlich unsere Kinder aufgrund ihres Lechzen nach schnellen Kicks und Belohnungen und so weiter, dass die natürlich da eine große Affinität haben, sich zu versorgen, ja, mit extra Zuckershots, sag ich mal. Und deswegen ist es tatsächlich ein Baustein, aber nicht in meinen Augen auch nicht der entscheidende. Also gesunde Ernährung, klar. Und aber auch, wie es unsere Lebensrealität, ne? Also wenn die größer sind, dann gehen die in der Mittagspause mit den anderen und kaufen sich Red Bull und Chips und so weiter. Und ich stehe als Mutter da nicht immer daneben. Also das ist in manchen Lebensphasen auch eben sehr, sehr schwierig, darauf Einfluss zu nehmen. Und natürlich ist es trotzdem keine Entschuldigung, das nicht zu versuchen. Also so.
Renate Schütte, danke, dass Sie auch dieses Thema Ernährung mit aufgebracht haben.
Nein, das ist nicht. Zucker. Es ist nicht Zucker, der bei uns hier das im Maß gespielt. Wir haben sehr natürlich gelebt. Wir haben ganz wenig zuckerhaltige Sachen zu sich genommen. Vor allen Dingen auch gerade unsere Tochter, die hat da nie Wert drauf gelegt. Nein, es sind die Haltbarmacher in den Leben gewesen. Da wollte ich drauf hinweisen. Mhm. Was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben nur noch zu Hause gekocht, also alles frisch. Es kamen keine Haltbarmacher mehr auf den Tisch. Wenn wir gebacken haben, dann also alles ohne Triebmittel, Fremdtriebmittel, wie ich erstens schon erwähnt habe, Weinsteinbackpulver etc. oder Hefe. Und das hatte wirklich einen ganz großen Durchbruch gebracht. Unsere Tochter konnte sich wieder richtig konzentrieren. Sie hat einmal die Klasse wiederholen müssen. Sie hat nachher die Schule geschafft. Sie hat Abi machen können, sie hatte sich weiterbilden können und das hat sehr stark damit zusammengehangen. Es war wirklich Überleben und sie merkt heute noch, wenn sie sich hier falsch verhält und über längere Zeit diese Haltbarmacher konsumiert, was ja heute wie erstens schon erwähnt wurde, überall angeboten wird, man kauft schnell mal ein Brötchen zwischendurch, dies und das. Das bekommt ihr nicht gut und es hat uns damals wirklich, meiner Schwester und auch mir, die Bestätigung gegeben, diese Mittel haben sehr geholfen. Also ich muss sagen, uns haben sie geholfen, den Kindern sich doch ganz anders zu zeigen und ihr Leben besser zu meistern.
Renate Schütte, ich danke Ihnen sehr. Ich muss da, ja. Ohne, was sagen Sie bitte nochmal?
Wir haben kein Ritalin und gar nichts gebraucht.
Renate Schütte. Ich danke Ihnen sehr.
Ich nehme das schon ernst, was Sie sagen. Und ich glaube, jeder, der sich damit befasst, sagt natürlich, man sollte auch auf Lebensmittelunverträglichkeiten und so weiter achten. Das mag es auch geben oder eben diese Farbstoffe, die zum Teil zugesetzt werden. Deswegen sagte ich, es gibt Studien, die einen minimalen Effekt zeigen. Bei Ihnen war es ein großer Effekt. Und das kann ja gut sein. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, weil natürlich in den Studien immer Gruppenvergleiche herangezogen werden. Weshalb ich so ein bisschen bei Ihnen jetzt reingrätsche, ich sehe halt schnell die Gefahr, bei diesen Interviews, wenn wir dann sprechen, dass Menschen sagen, okay, dann mache ich das und das ist jetzt die Lösung und so. Und das mag im Einzelfall hilfreich sein, deswegen finde ich es auch wertvoll, dass Sie das sagen. Für den Großteil der Betroffenen mit ADS, ist es wichtig, auf die Ernährung zu achten. Das ist ganz klar, wie gerade schon gesagt von Frau Frühe. Aber das wird vermutlich nicht ausreichend sein.
Und konzentriert, hyperaktiv, impulsiv, regelmäßig über lange Zeit hinweg. Das könnte ADHS sein, dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, aber muss es vielleicht auch nicht unbedingt. Also viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt tatsächlich auch die Frage, das merken wir hier in den E-Mails, wann ist eigentlich ADHS wirklich ADHS? Wir haben schon immer wieder auch hier in der Sendung darüber gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur, über die Diagnosestellung, die manchmal zu spät kommt, manchmal vielleicht auch zu früh, falsch ist oder vielleicht auch nicht komplex genug. Als das beschäftigt uns, Carina Meyer zum Beispiel schreibt uns hier, ich habe den Verdacht, ADHS zu haben, ich bin hyperaktiv, das heißt, ich rede schnell und viel, mache gern 10 Dinge auf einmal, die mich dann im nächsten Moment auch wieder nerven, meine Geduld ist ziemlich schnell erschöpft, ich fühle mich sehr schnell frustriert und werde dann ärgerlich. Ich bemerke auch, dass ich in letzter Zeit noch sensibler bin, als ich das gewohnt war. Ich dachte immer, das ist Teil meiner Persönlichkeit, jedoch bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Also, Alexandra Philipsen, Psychiaterin an der Uniklinik in Bonn. Wann ist ADHS wirklich ADHS? Was sind die klaren Marker dafür?
Die klaren Marker. Also wir haben keinen Biomarker, das sage ich gleich vorneweg. Ne? Also wir haben keinen Bluttest, mit dem wir das jetzt belegen können und auch keinen Hirnscan, sondern wie jetzt vormals gesagt in der Sendung, es ist eben ein Mosaik an wichtigen Informationen, die wir zusammenfügen und dann kommen wir zur Diagnose. So, was bedeutet das? Die ADHS, ADS beginnt nicht mit 43, auch nicht mit 37 oder mit 60, sondern es ist etwas, was sich über die Lebensspanne abzeichnet an der Symptomatik. Und die Kernsymptomatik ist eben die Unaufmerksamkeit, besser die Aufmerksamkeitsregulationsstörung. Das heißt, die Problematik, sich nicht konzentrieren zu können, wenn es sein muss, und zwar durchgängig. Ne? Meistens sind es schnöde und öde Dinge, die dann schwerfallen. Wenn die Motivation hoch ist, dann gelingt es leichter. Oft gepaart mit Impulsivität und dieser motorischen oder inneren Unruhe. Ein bisschen vernachlässigt haben wir bisher in der Diskussion vielleicht noch die emotionale Reagibilität, Instabilität, hohe Gefühlsschwankungen, die auch oft damit einhergehen. So, und das muss sich durch die Lebensspanne durchziehen und auch wichtig, es muss wirklich zu einer relevanten Beeinträchtigung führen. Das ist natürlich auch eine subjektive Einschätzung, das ist klar. Aber wenn ich mir eine Biografie angucke von Erwachsenen und ich sehe, dass schulische Schwierigkeiten, Schwierigkeiten bei der weiterführenden Schule, Studium abgebrochen wurde, Ausbildung abgebrochen wurde, viele Beziehungen vielleicht ungewollt frühzeitig beendet wurden, immer wieder sehr viel Kritik den Menschen begegnet. Aufgrund dieser Symptomatik, dann habe ich schon einen starken Hinweis. Aber, und jetzt, ich weiß nicht, wie alt jetzt die Hörerin ist, die angerufen hat. Man muss natürlich andere Dinge auch berücksichtigen. Also hormonelle Schwankungen zum Beispiel. Davon sind Frauen mit ADS wieder mehr betroffen, das wissen wir auch. Aber das kann natürlich zu einer ähnlichen Symptomatik führen. Schilddrüsenerkrankungen, Eisenmangel etc. Also, Symptomatik muss sich durchziehen durch die Lebensspanne. Kernsymptomatik, Aufmerksamkeitsregulationsproblematik, gepaart oft mit Hyperaktivität, Impulsivität. Und das führt zu relevanten Beeinträchtigungen in mindestens 2 verschiedenen Lebensbereichen. Zum Beispiel Beruf und Privatleben.
Also relevant heißt tatsächlich, dass es dann Brüche gibt, gerade
ja,
so eine
Biografie. Ja, das ist crashed. Ja, ich sage, dass der Karren an die Wand gefahren ist, dass es crashed. Immer wieder Neustart, ne? Abbrüche, Neustart. Und,
aber das passiert ja auch Menschen ohne ADHS.
Das ist richtig. Und deswegen muss ich eben genau gucken, was die Ursache dahinter ist. Das ist differenzialdiagnostisch nicht ganz lapidar. Ich kann bei anderen psychischen Erkrankungen, wenn ich zum Beispiel eine Psychose entwickle, auch Konzentrationsprobleme haben. Ja, deswegen ist es so wichtig, genau nachzuhören. Der Unterschied hier wäre, ich möchte jetzt hier nicht zu viel dozieren, da neigt man dann vielleicht dazu, so wenn man von der Uni kommt. Aber es ist so, dann wäre der Unterschied, immer zu fragen, gibt es Situationen, in denen es leichter fällt und in denen es schwerer fällt? Brauchen Sie eine gewisse Stimulation, um in Anführungszeichen zu funktionieren? Das wäre zum Beispiel typisch für ADHS, ADS.
M. Rosen schreibt uns hier per Mail, er kennt in einem persönlichen Umfeld eine erwachsene Person, auf die das gesamte geschilderte Spektrum zutrifft. Diese Person tut sich sehr schwer, schreibt er hier, im privaten wie im beruflichen Umfeld. Die Ausbildung hat diese Person trotz dieser Schwierigkeiten absolviert, auch die Schule, beides aber mit vielen Hürden. Und er oder sie sucht einen Weg, tatsächlich dieser Person vielleicht nahezulegen, sich einmal untersuchen zu lassen. Also wenn das Umfeld selber versucht, jemanden anders, der vielleicht sich diese Symptomatik vielleicht nicht so bewusst ist oder nicht bewusst sein will, dort vielleicht Brücken zu bauen. Wie macht man das?
Wer soll antworten, Frau Früher,
oder
möchten
früher
Sie?
Vielleicht.
Ja, ich überlege, so jemanden zum Jagen tragen, ja. Das ist klar.
Ich glaube, da ist man ja sehr vorsichtig. Es geht ja um Persönlichkeit, ne?
Ja,
es geht ja um Verhalten, um Psychologie und vieles andere. Das kann ja schnell übergriffig sein.
Genau, und zunächst mal ist es natürlich trotzdem ein hohes Gut von freundschaftlichem Zugeneigtsein, wenn man sich darüber Gedanken macht und vielleicht da auch einen Hilfebedarf sieht. Für mich wäre so die zentrale Frage, wie geht's dieser Person selbst? Also, denn wir hatten jetzt den Leidensdruck ja schon öfter erwähnt und der ist natürlich also ausschlaggebend letztendlich, ob sich jemand auf diesen Weg macht. Und das ist vielleicht von außen nicht immer in demselben Maße spürbar wie der Mensch selber. Also vielleicht kann es von außen sich als kompliziert oder verstrickt oder eben die Person quasi, die struggelt. Aber wenn sie das selber gar nicht so erlebt, dann gibt es für sie vielleicht gar keinen Handlungsbedarf. Ich strauche so ein bisschen, weil es, ich finde es wirklich schwierig, denn es sollte natürlich von dem oder der Betroffenen selbst ausgehen, was will ich, was brauche ich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, mal so ein bisschen durch die Blume, es gibt ja unglaublich viele gute Podcasts, Reportagen, Biografien, auch in Mediatheken.
Sendungen wie diese.
Genau, und also auch es gibt auch in der Mediathek noch so eine sehr gute Doku und so. Also das vielleicht mal so irgendwie en passant auch zu erwähnen. Und aber ich finde es super interessanten Punkt, denn ich glaube, wir tun uns schwer, weil wir auch niemand was unterjubeln wollen. Und natürlich, weil ADHS dann doch noch in der Gefahr steht, so eine Schublade aufzumachen, was es bitte, bitte, bitte nicht sein soll. Ja, es geht ja eigentlich um Individualität und um Hilfestellung. Also Entschuldigung für die nicht so ganz klare Aussage.
Alexander Philipsen, wollen Sie ergänzen?
Ich finde es super, es gibt kaum was zu ergänzen. Ich denke, sie hat es gesagt, es hängt ja entscheidend davon ab, in welchem Kontext ich mich zu der Person auch bewege. Ne? Also vielleicht fällt es am leichtesten, wenn ich eng befreundet bin, ne? Weil dann würde ich ja die Offenheit, Transparenz und ne, so erwarten. Schwerer wird es dann im beruflichen Kontext vielleicht. Und vielleicht als Einstieg dann wirklich auf ein Thema mal ne, zu sprechen zu kommen. Also beispielsweise, ich nehme ein Beispiel aus der Klinik, wenn Entlassbriefe, also häufig sehr viel zu spät geschrieben werden, ne? Dass man sagt, oh guck mal.
Für Patienten, die.
Ja, genau. Ne? Und wenn man einen Kollegen oder eine Kollegin hat und sie sagen, Mensch, gucken Sie mal, das ist ein Thema. Ne? So, und dann, ne? Und dann kommen wir ins Gespräch und dann kann man das vielleicht auch mal erwähnen. Ne? So, also ich glaube, es ist gut, einen Anker zu haben, wie steige ich ein und in welchem Verhältnis stehe ich natürlich zur Person.
Das ist zumindest eine Möglichkeit. Rufen Sie uns an mit Ihren eigenen Erfahrungen. 0800 2254 2254, 0800 2254 2254. Das hat jemand aus Hildesheim getan, der uns seinen Namen nicht nennen will. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich rufe an, weil mein Bruder viele solcher Verhaltensweisen zeigt, wie nicht konzentrieren können und zerfaserte Ideen. Zum Beispiel, er will sich mal kurz eine Idee notieren und dann sind 2 Stunden weg, weil er hier noch einen Gedankengang hat und da noch, der führt in eine andere Richtung und so weiter und so weiter. Und er ist schon 60 und es ist einfach so, die ganze Familie denkt halt, na ja, der ist halt chaotisch, der kann halt nicht pünktlich sein, na ja gut, wir haben uns jetzt damit abgefunden, so ist der halt. Und die Frage ist, ob das nicht helfen könnte, wenn man das mal abklärt und wie kann man sowas überhaupt angehen oder beziehungsweise gibt es überhaupt irgendeinen Arzt, der bei einem 60-Jährigen noch bereit ist, solche Diagnosen überhaupt zu gucken?
Frau Philipsen.
Ja, also klar gibt es Ärzte und Ärztinnen, die bereit sind, auch über 60 Menschen noch diagnostisch zu untersuchen. Ne? Also auf jeden Fall. Und es gibt auch ADHS und ADS im hohen Lebensalter. Gibt es auch Studien dazu. Ich sage mal, auch im Seniorenheim gibt es das. Differentialdiagnostisch muss man natürlich an andere Dinge auch wieder denken. Das ist klar. Ja. Aber das ist so, dass die Möglichkeit besteht. Und dann ist halt auch wieder die entscheidende Frage. Also Sie haben jetzt gesagt, das Umfeld ist so ein bisschen genervt ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest fällt es auf. Und die Frage ist ja, was der Betroffene dazu sagt. Ne? Also, ob ihn das auch stört. Und dann hätten Sie natürlich mit unserer Sendung jetzt mache ich mal Werbung, eigentlich einen guten Anker zu sagen, Mensch, ich habe mir diese Sendung angehorcht und da fiel mir auf, da gibt es so ein paar Parallelen.
Ja.
Aber steht und fällt im Erwachsenenalter wirklich mit der betreffenden Person noch mehr natürlich als im Kindes- und Jugendalter, wo die Eltern noch eine viel größere Rolle haben, ne?
Also ich könnte schon mir vorstellen, dass er das auch akzeptieren würde, wenn man ihm das so nahelegt anhand so einer Sendung, weil er leidet ja schon darunter. Er hat beruflich darunter gelitten. Er konnte keinen Arbeitsplatz behalten. Mhm. Er kam in seiner Selbstständigkeit nicht zurecht. Er kommt privat oft nicht zurecht. Und keiner ist mehr bereit, sich auf ihn zu verlassen, wenn er sagt, ich fahre das Auto, wenn wir da und dahin fahren. Weil er dann eben nie pünktlich ist und ähnliche Dinge. Ja. Und das erfährt er natürlich sehr viel Gegenwind und teilweise aggressives Verhalten von der Familie oder dieses, naja, komm, er ist halt so, dem geben wir eh keine Chance mehr, was auch nicht besser ist.
Ja, absolut. Was in einem höheren Lebensalter schon natürlich auch wichtig ist zu berücksichtigen, wenn eine Diagnose dann gestellt wird, das weiß ich ja nicht bei Ihrem Bruder, kann das natürlich auch dann zum einen natürlich mit einer Erklärung und Erleichterung verbunden sein, aber zum anderen auch mit einer großen Traurigkeit im Sinne von, naja, hätte mal früher jemand mir diese Diagnose nahegelegt, ne? Und das wäre dann vielleicht auch anders verlaufen. Also das hat immer zwei Seiten, ne? Erklärung für Dinge und kann aber natürlich auch die Konsequenz haben. Es sind auch unterschiedliche Phasen, die manchmal durchlaufen werden.
Aber das ist gut, dass Sie das ansprechen, denn das heißt, dass man ihn da in so einem Fall einfach nochmal stärker emotional unterstützen muss.
Ja.
Dann
ja, vielen Dank.
Gerne, gerne und wünsche viel Erfolg dabei,
Dankeschön.
Dass es vielleicht da einen Weg gibt. Vielen Dank.
Vielen Dank.
ADHS richtig erkennen, damit umgehen. Es auch behandeln, das ist unser Thema. Alexandra Philipsen ist bei uns, Psychiaterin von der Uniklinik Bonn, dort Direktorin der Klinik der entsprechenden. Ursula Frühe, Mutter zweier Söhne mit ADHS und Autorin eines Buches mit dem schönen Titel Neuronengewitter. Und es ruft uns an aus Leer im schönen Ostfriesland, Jens Jürgen Bent. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich möchte noch ein bisschen so erzählen aus der Erfahrung mit unserer Tochter, die jetzt 27 ist. Was ich da nochmal ganz, ganz wichtig fand, dass auch eine Ergotherapeutin sagte, dass bei vielen Kindern mit ADHS auch irgendwo ein Trauma hinterlegt ist oder vielleicht auch ein Grund sein kann. Bei uns ist es so, als Schwester mit einer Schwester mit Behinderung war das schon eine sehr, sehr schwierige Situation für unsere Tochter. Und unsere Tochter hat sich seinerzeit nicht auffällig benommen, sondern hat sich so in eine innere Isolation begeben, hat sich also quasi immer zurückgezogen. Und erschwerend hinzu kam dann natürlich auch etwas, sowas wie Dyskalkulie wurde festgestellt. Und das hat ihre ganze schulische Situation natürlich auch ziemlich belastet. Was ein großer Löser dieser ganzen Geschichte war, das war tatsächlich mal die Empfehlung einer Psychiaterin, es mal mit einem Hund zu versuchen. Und das haben wir damals gerne gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war das Erste, wo sie wirklich, sag ich mal, auch eine Zufriedenheit mit sich selbst erfahren hatte. Nach der Schule mit dem Hund gehen, für sich selber mit dem Hund zu suchen, zu einer Hundeschule zu gehen, dem Hund irgendwas zu erzählen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat also bei ihr unwahrscheinlich etwas gebracht. Das fand ich also bemerkenswert teilweise. Und was ich mittlerweile jetzt aktuell auch feststelle, weil ich zum Beispiel jetzt auch selber im Bereich Nachhilfe für Schüler aller Arten jetzt bin, ich erlebe ganz, ganz oft, dass viele, viele Eltern das Thema ADHS zwar erkennen, aber ganz, ganz oft aufgrund der schulischen Situation nicht bereit sind, auch hier die Erwartungen zurückzustellen. ADHS gerne, aber da muss jetzt was gemacht werden und natürlich geht die zum Gymnasium. Und das, glaube ich, ist manchmal ganz, ganz schwierig.
Der Druck von Eltern?
Genau, der Druck vielleicht nicht, aber es so... da muss ja noch was gehen. Das ist ja nur ADHS. Und dann ist es irgendwann im Ritalin. Aber wir haben zum Beispiel seinerzeit uns auch von der Realschule verabschieden müssen. Unsere Tochter ist auf eine Hauptschule gegangen. Und das war für sie im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt der richtige Ansatz. Weil zu dem Zeitpunkt hat sie wirklich zum ersten Mal schulisch auch ein positives Feedback bekommen.
Das ist das Stichwort für Ursula Frühe. ADHS und Schule.
Puh, wie viel Zeit haben wir noch? Es ist natürlich unglaublich komplex und natürlich sind es die Menschen, die aufeinandertreffen. Also es sind immer Einzelfallentscheidungen und der Hörer hat es schon angesprochen, was ist noch mit im Boot? Also gibt es noch ein zusätzliches Problem, was zu einer ADHS mit reingrätscht, also die eben Teilleistungsstörungen, ich hatte schon gesagt, Dyskalkulie und LRS sind natürlich sehr oft mit dabei, die zusätzlich so eine geordnete Schullaufbahn schwerer machen können und eben, das wurde auch erwähnt, dass es ja so viel mehr ist als nur in Anführungszeichen eine schulische Lernstörung, denn der ganze Mensch ist vielleicht ein wenig anders. Eben diese Reizoffenheit, über die wir gesprochen haben, die ganze Empfindsamkeit, das Paket kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Und die Frage ist ja immer, was braucht ein Kind, um gemäß seiner Intelligenz, seiner Möglichkeiten gut durch ein Schulsystem zu kommen? Und ich kann nur sagen, wir müssen das abkürzen, weil es ist unfassbar groß, dieses Thema. Es steht und fällt mit den Menschen, auf die ich treffe. Und ich kann nur für unsere Familie sprechen, ich habe einfach gute Erfahrungen gemacht, indem ich mich als Mutter oute, was sich viele Eltern einfach nicht trauen, aus für mich völlig verständlichen Gründen, weil wir haben noch dieses Gespenst, die Eltern sind schuld, die haben es nicht im Griff und so weiter. Wenn wir das noch mehr auflesen können, dass es kein Erziehungsfehler ist, dann denke ich, trauen sich auch mehr Eltern aus der Deckung zu sagen, mein Kind hat es. Und letztlich, ja, wir sind überfordert und das ist aber auch okay. Und ich komme zu Ihnen als Klassenlehrer, als Beratungslehrer, als Schulsozialarbeiter. Wir haben ja diese ganzen Systeme, Gott sei Dank. Ja, es wird oft von der Überlastung gesprochen, die ist sicherlich auch da, aber also nochmal, wenn ich von mir aus diese Offenheit, diese Ehrlichkeit an den Tag lege und zu sagen, hier, wir sind guten Willens, aber ich komme auch zu Hause an meine Grenzen, was können wir gemeinsam hier als Hilfeplan entwerfen, habe ich persönlich unglaublich gute Erfahrungen gemacht und bin eben auf sehr, sehr, sehr verständnisvolle Lehrer und Lehrerinnen gestoßen. Also so, das ist eigentlich versuchen, den ersten Schritt zu tun, was nicht leicht fällt. Das kann ich nur bestätigen, ja.
Wir hatten jetzt leider das Pech vor 20 Jahren.
Sie müssten noch ein bisschen laut, wir hören leider ganz schlecht.
Entschuldigung. Ja, wir hatten das Pech seinerzeit in der Grundschulzeit, dass dort also dieses Thema überhaupt nicht stattfand. Im Gegenteil, nach dem Motto, also wir sind hier quasi die Vorstufe eines Gymnasiums und diese Kinder müssen sich dann irgendwo anders um eine Grundschule bemühen. So wurde uns das damals dann mitgeteilt. Und das war für unsere Tochter damals schon, ja, wirklich, das war schon ein Dolchstoß. Und auch darauf hinzuweisen, ja, Dyskalkulie, das ist ganz, ganz schwierig. Da können wir nichts mit anfangen. Also da sollten Sie sich an eine andere Schulform wenden. Das war damals die Aussage der Lehrer. Da, wenn man so etwas erlebt und dennoch im ländlichen Bereich ist, wo es auch wenig Möglichkeiten oder Ausweichmöglichkeiten gibt, da ist man dann schon auch sehr, sehr schnell am Ende. Das muss ich wohl sagen.
Ja, das hört sich wirklich schlimm und schwer an. Und ich kann es nur nachvollziehen, dass ein das auch als Eltern in der Seele wehtut, ja, wenn solche Urteile gefällt werden über das eigene Kind. Die gute Nachricht ist, es wird Ihnen jetzt nicht mehr retrospektiv viel helfen, aber es hat sich Gott sei Dank wirklich in den letzten 20 Jahren in dieser Richtung viel getan. Und hoffentlich sind wir da auf einem guten Weg, eben dieses zu entstigmatisieren, eben nicht das Kind abzustempeln, wegzuschieben, sondern zu fragen, was braucht es, ja. Und aber ja, bestimmt war es sehr, sehr schwer damals.
Genau. Ja. Aber wir haben einfach auch immer wir sind weiterhin auch diesen Weg gegangen, immer sie zu ermutigen. Sie hat eine Ausbildung gemacht, sie hat die Ausbildung abgeschlossen, sie hat heute einen sehr guten Berufsweg gemacht, sie ist dort gut angekommen, empfindet dort ein Feedback, aber es sind weiterhin auch immer noch die alten Defizite und das weiß sie auch. Und da muss man selbst als Eltern, muss man auch sich damit abfinden und sagen, das hört eigentlich nie auf.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch schon angesprochen worden. Es begleitet einen durchs Leben und trotzdem eben, es gibt Entwicklungen, es gibt die Möglichkeit, also ja, so selbst als Mensch, auch wenn sich das so ein bisschen pathetisch anhört, damit in Frieden zu kommen, das ist ein Teil von mir, es ist natürlich nicht alles von mir und ich kenne mich dann auch irgendwann, ne, als Erwachsener. Ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, wo meine Stolperfallen auch liegen und genau, und es steht und fällt natürlich aber auch mit der Akzeptanz der Umwelt und deswegen sind wir an diesem wichtigen Thema so dran, ja.
Nein. Also vielen Dank nochmal für diese tolle Runde. Ich finde das also ganz, ganz spannend. Darum bin ich auch jetzt schon 2 Stunden dabei.
So soll es sein.
Ich bin wieder in der alten Zeit und ich denke da, ach du liebe Zeit, das ist alles, ja. Aber nein.
Nein, diese Sendung kann man übrigens auch natürlich nachhören als Podcast zum Beispiel oder ne, kann man auch verschicken und so weiter. Also hat vielleicht auch noch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, und viele Grüße an Ihre Tochter. Den Hund gibt's noch, oder?
Nein, der Hund ist jetzt leider nach 13 Jahren verstorben. Allerdings unsere Tochter lebt jetzt auch in Bremen. Und wir hatten den Hund jetzt. Also das ist natürlich sowas ist nochmal.
Hat sie wieder einen jetzt?
Nein, also sie lebt alleine und ist berufstätig. Das kommt da auch nicht in Frage. Das für uns als Eltern und wir. wo wir den Hund hatten, ist das jetzt eine ganz andere Frage. Der Bauch sagt ja, der Kopf sagt nein.
Viele Grüße, ja. Jetzt Jürgen Wendt in Leer.
Danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön, Dankeschön, viele Grüße.
Danke.
Ja, das Thema Schule beschäftigt natürlich sehr viele, das ist klar. Auch die Suche vielleicht nach einem richtigen Ort. Ute Bartel aus Stralsund ruft uns an. Vielen Dank, dass Sie so lange gewartet haben. Wir haben so viele Hörer hier in der Leitung. Sie suchen eine Schule für Ihre Enkel, wo es passt, ne?
Ja, also ich bin selbst Lehrerin, ich kenne das Problem ADHS und wir sind auf der Suche nach einer guten Schule für meinen Enkel, der ist 7 Jahre, er lebt in Chemnitz. Das Trauma, das er hatte vor 3 Jahren, ist mein Schwiegersohn ganz plötzlich gestorben und meine Tochter hat ihn in eine Schule einschulen lassen, die sie noch mit ihrem Mann ausgesucht hat. Das ist eine Gemeinschaftsschule, die schon offener ist, wo also die erste und zweite Klasse auch durchaus 3 Jahre dauern kann, wo eben auch keine Zensuren vergeben werden, wo wir dachten, das ist die richtige Schule. Da wussten wir aber noch nichts von ADHS. Mein Enkelsohn war in einem Waldorf-Kindergarten und da traten eigentlich solche Probleme gar nicht auf. Um es kurz zu machen, das erste Schuljahr bestand eigentlich seit Oktober darin, dass mein Enkel teilbeschult wurde. Das heißt, nach 1,5 Stunden musste meine Tochter ihn wieder abholen. Sie konnte das, weil sie nach wie vor krankgeschrieben ist. Das heißt, er kommt in eine kranke häusliche Atmosphäre. Wir haben uns dann beraten lassen, auch mit dem Jugendamt, dass er in eine Schule, die in Chemnitz Zwischenstopp heißt, eine ganz kleine Schule, wo Kinder wieder vorbereitet werden, in den normalen Schulalltag zurückzukehren. Aber da sind wir vom Regen in die Traufe gekommen. Denn das, was mein Enkelsohn da braucht, nicht ständig die Ermahnung, sitz still, halt die Füße still. Also wie man das macht, um unter doktrinären Bedingungen das Kind wieder normal zu machen. Das heißt, wir müssen jetzt weitersuchen. Es wird wohl eine Waldorfschule sein, die Gruner-Schule, die wie eben auch erwähnt mit Hunden und Pferden arbeitet, die auch für neurodivergente Kinder eigentlich offen ist. Meine Frage, wie übersteht mein Enkel jetzt dieses Schuljahr? Er geht jeden Morgen weinend in die Schule. Meine Tochter holt ihn mittags ab. Es besteht ja Schulpflicht. Eine Zwickmühle, ich bin todunglücklich, habe Albträume. Das jetzt ganz kurz.
Ja, Ursula Fröhe, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Vielleicht gibt es eine Sache, die Sie empfehlen können.
Also das sind natürlich 2 echt schwere Themen. Ne? Also für mich hört sich so ein bisschen so an und vielleicht haben Sie irgendwo in Chemnitz die Möglichkeit auch mal in einem, bestimmt haben Sie die, es gibt in den Hospizen auch ambulante Kinder- und Jugendtrauerbegleitung, weil das sind, ich glaube, wirklich 2 verschiedene Themen. Das eine ist die ADHS und das andere natürlich diese unglaublich belastende Situation, wo es eigentlich um eine Trauerverarbeitung und Trauerbegleitung geht. Und das wäre jetzt so ein Baustein, dass ich mal dieses Thema nochmal gesondert mir ein Setting für das Kind suchen würde, wo kann das begleitet werden und es ist jetzt sehr schwer, da gibt es im Grunde keine allgemeingültige Empfehlung, ja. Vielleicht haben Sie noch eine Idee, Frau Professor
Philipsen? Nein, ich bin ja für die Erwachsenen mehr zuständig. Aber was ich sagen möchte, im familiären Kontext haben wir auch Sozialarbeitende, die mit den Familien sehr viel zu tun haben, auch mit Kindern mit ADHS und ADS. Und ich sage mal, in so Extremfällen besteht auch manchmal die Möglichkeit, das muss dann natürlich in Absprache mit Jugendamt und so weiter, Schulamt erfolgen, dass jemand mal vorübergehend von der Schule eine Pause hat, wenn geplant ist, dann in eine andere Schule zu gehen. Und ich glaube, das spiegelt sehr, sehr gut wider, was einem widerfahren kann mit der Symptomatik. Und das prägt einen ja fürs Leben. Ja, und vorhin ist auch diese Rejection Hypersensitivity angesprochen worden, also diese hohe Sensibilität bezüglich einer Zurückweisung, vermeintlich oder reell. Und ich möchte einfach ermutigen, also ich bin natürlich Schulfan, ist ja klar, und wir haben die Schulpflicht, nur wenn das so extrem ist, sich da auch Hilfe zu holen, ob sowas vorübergehend nicht möglich ist.
Vielleicht konnte Ihnen das, Ute Bartel, ein kleines bisschen helfen, vielleicht wäre es eine kleine Möglichkeit, ein kleiner Baustein. Ich danke Ihnen sehr und wünsche viel Erfolg jedenfalls bei der Schulsuche auch für Ihren Enkel und danke für den Anruf. Also ADHS richtig erkennen und behandeln, das hat uns hier heute beschäftigt. Ich danke sehr Alexandra Philipsen, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik in Bonn. Dankeschön für Ihre Zeit.
Ihnen.
Und Ursula Frühe, Mutter 2 Söhne mit ADHS und ihr Buch heißt Neuronengewitter. Ich danke auch Ihnen natürlich.
Vielen Dank für die Einladung.
Diese Sendung jederzeit zu hören in der DLF-App.